Eigentum schafft Armut, ist der heutige Titel. Und vielleicht verwirrt der etwas ungewöhnliche Gebrauch der beiden Begriffe Eigentum und Armut. Wenn dann im Text, im Einladungstext von Hunger und Hungertoden sogar die Rede ist. Zumal ja der Normalbürger denkt, Eigentum macht ihn sicher, schafft ihm Freiheiten. Ja, zum Beispiel ein eigenes Häuschen erwirbt oder Eigentumswohnung oder ein Auto, dann denkt er, er hat gewisse Annehmlichkeiten. Auch das firmiert unter dem Titel Eigentum. Man könnte sogar manchmal sogar auch da im Wortsinne sagen, Eigentum macht arm. Nämlich dann, wenn man sich ein Häuschen gekauft hat auf Kredit oder eine Eigentumswohnung oder auch ein PKW, die Arbeit verliert und dann auf den Raten setzt. Die wachsen und wachsen und wachsen und der Lohn sinkt und sinkt und sinkt, den man ersatzweise bekommt von der Arbeitsagentur bzw. vom Sozialamt. Trotzdem soll nicht dieses Verhältnis heute Thema sein, sondern tatsächlich, wie im Text angekündigt, es gibt offenbar wieder massenhaft und noch immer massenhaft Armut. Im Jahr 2000 zur Millenniumswende haben die Vereinten Nationen einen wunderbaren Katalog sich ausgedacht, die sogenannten Millenniumsziele. Und eines der Ziele war Halbierung, wo ist Halbierung? Abschaffung haben sich gar nicht zugetraut. Halbierung der Armut weltweit innerhalb von 15 Jahren. Von diesen 15 Jahren sind jetzt 11 vergangen fast und es ist nicht absehbar, dass ja auch bloß 3/4 oder 4/5 wird. Gegenteil. Armut hat wieder zugenommen. Ich will mal vorweg in 5,5 Thesen umreißen, was heute Thema sein wird. Das hilft dann auch vielleicht für Diskussionsfragen und für Diskussionen. Da kann man so etwas einsortieren in die Einzelabteilungen. Erstens. Nach der Finanzkrise 2008 kam ein ganz interessantes Phänomen plötzlich in die Schlagzeilen. In Ländern der Dritten Welt, die so etwas in der oberen Hälfte der Dritten Welt angesiedelt sind, was Entwicklung betrifft, wo sich sowas entwickelt haben soll wie ein Mittelstand, in diesen Ländern ist plötzlich der Hunger wieder zurückgekehrt in die Mittelstandshaushalte. Viele konnten sich plötzlich nicht mehr so ernähren wie vorher. Hat es Missernten gegeben in rauen Mengen. Überschwemmungen, sonstige Naturkatastrophen, die das Nahrungsmittelangebot etwa reduziert hätten. Weit gefehlt. Gegenteil, das Nahrungsmittelangebot wächst von Jahr zu Jahr. Ist ja auch kein Wunder, ist ein Geschäft. So wie immer mehr Autos produziert werden, so werden auch immer mehr Nahrungsmittel produziert von Leuten, die Kapital haben, um eben ihr Kapital wachsen zu lassen. Sei es in Lebensmitteln, sei es in Autos, sei es in Häusern, sei es in Mobiliar, was auch immer. Trotzdem ist der Hunger zurückgekehrt. Was war passiert? Finanzkrise 2008, man erinnert sich vielleicht noch, mit einem Schlag, mit der so berühmten Lehman-Pleite, waren Milliardenwerte nichts mehr wert. Wertpapiere, die gerade noch Millionäre gemacht haben oder Multimillionäre, waren über Nacht wertlos. Was haben die gemacht, die Finanzen hatten und die gewohnt waren, wenn sie Geld haben, gibt man doch nicht aus. Machen doch bloß die armen Leute. Wer genug hat vom Geld, das es nicht braucht zum Leben, der existiert es. Was haben sie entdeckt als Ersatzstoff für Spekulieren? Nahrungsmittel. Sie haben darauf gesetzt, auf den Warenbörsen, Terminkontrakte gekauft. Sie haben darauf gesetzt, dass die Nahrungsmittelpreise steigen. Und siehe da, sie sind gestiegen. Teils allein durch die Spekulation, teils durch Faktoren, die ich jetzt nicht weiter erläutern will, kommen in der These 1,5. Allein dadurch, dass der Preis gestiegen ist, nicht das Angebot reduziert, sondern der Preis gestiegen ist durch die Spekulation, auch die Veränderung des Preises nach oben, sind Millionen rund um den Globus in Hunger gestürzt worden und andere Millionen, zwar nicht in Hunger, aber mussten plötzlich ihr Budget, ihr Haushaltsbudget umgruppieren von Sparen aufs nächste Auto, auf ein Auto, Sparen auf eine Wohnung, Sparen auf, ich weiß nicht, auf die Hochzeit der Tochter mit Gift, umgruppieren, umbudgetieren in Nahrungsmittel. Es hat sich nichts an diesen Mittelschichten, an der Lage der Mittelschichten geändert. Sie hatten immer noch Arbeit, aber der Lohn hat plötzlich nicht mehr gereicht fürs Nötigste. Das weiß vielleicht kaum jemand, der nicht Wirtschaftswissenschaften studiert hat oder sich einschlägig zum Beispiel im Gegenstandpunkt darüber informiert hat, dass Nahrungsmittel, wenn sie wachsen, bevor sie noch geerntet sind, schon längst nicht mehr dem Bauern, Landwirt oder der landwirtschaftlichen AG, Aktiengesellschaft gehören, die sie angepflanzt haben, sondern Menschen, die sich Investoren nennen. Die Warenkontrakte, Terminkontrakte kaufen und kalkulieren dem Produzenten ab, der die Ware abkaufen, zu einem bestimmten Preis und darauf kalkulieren, dass es in einem Jahr, wenn die Ernte da ist, manchmal sogar über mehrere Jahre hinweg, kalkulieren, sie zu verkaufen zu einem Gewinn. Was sind diese Waren, diese Gewächse, wenn wir mal bei den Pflanzen bleiben, meinetwegen auch die Rinderhälften, was sind diese Fleisch- und Nahrungsmittel pflanzliche Herkunft? Also, ja, der Biologe würde sagen, Nahrungsmittel. Der Ernährungsphysiologe würde sagen, setzen Sie sich die zusammen in einen Speiseplan. Die Wirklichkeit, bevor Sie das sind, Nahrungsmittel nämlich, die man klug oder unklug zusammensetzen kann, sind Sie Eigentum erstens der Produzenten, zweitens der, die dann den fünf Namen Spekulanten bekommen. Die aber ansonsten ein sehr ehrenwertes Gewerbe betreiben, nämlich Kapital auf der Welt einzusammeln und zu investieren in Wertpapiere oder in Verträge, deren Gegenstand nichts weiter ist als in der Zukunft wird sich vermehren. Und damit alle Menschen reicher machen, die bei ihnen einsteigen, bei denen sie das Geld eingesammelt haben, wenn es richtig aufgeht. Seit 2008 waren sich die Investoren sicher, dass die alten Wertpapiere, diese verschiedenen Zertifikate und so weiter, die in Hypotheken drin verpackt waren und so weiter, nichts mehr wert sind, aber Nahrungsmittel braucht der Mensch wieder. Ja, mehr noch, jetzt kommt die These 1,5. Neben dem, dass es den meisten schlechter gegangen ist durch die Krise, hat sich in den letzten 10 Jahren ein Glücksfall ereignet für viele Millionen Chinesen und Inder und andere Bürger von Ländern der Dritten Welt, die früher Dritte Welt waren. Sie haben nämlich es hingekriegt, durch Ausnutzung bestimmter günstiger Umstände am Weltmarkt einzusteigen in denselben, Arbeitsplätze zu schaffen, das heißt erstmal kapitalistische Firmen aufzuziehen, Arbeitsplätze zu schaffen und damit Leuten regelmäßiges Einkommen, Lohneinkommen, zwar auf gemessen an unseren Maßstäben gering, aber gemessen an den Maßstäben, die dort gelten, im Vergleich zu dem, was dort vorher war, immense Einkommensverbesserungen bedeutet haben. Ein Glück für die Leute. Endlich können sie zulangen. Sie können sich satt essen zum Beispiel. Sie können zu Nahrungsmitteln greifen, die vorher Luxuswaren waren. Sie können verarbeitete Nahrungsmittel kaufen, wenn sie vorher als Bauern oder als Landleute gratis quasi in Natura und durch Eigenarbeit umgewandelt haben, was dort gewachsen ist. Sie konnten auch Waren kaufen, die auf dem Weltmarkt produziert worden sind und haben es auch getan. Was passiert dann, wenn mit einem Schlag ein paar Millionen Chinesen und ein paar Millionen Inder und ein paar Millionen Südafrikaner, die berühmten BRICS-Länder, wenn die plötzlich Zahlungsfähigkeit haben, größere als vorher, nur was sagen, wunderbar für die Leute, merkt man, der Weltmarkt und das Eigentum ist ein System, was seine Tücken hat. Nämlich die Tücke, kaum fragen die mehr Nahrungsmittel nach, nutzen das diese eben erwähnten Terminkontraktgesellschaften aus und sagen, dann müssen die Preise doch wohl steigen. Wenn dann mehr nachfragen und nicht in gleichem Ausmaß das Angebot wächst, dann gibt es doch einen Nachfrageüberhang. Das ist der Witz an der wunderbaren Marktwirtschaft, die doch, wenn man es in der Universität lernt, Kunden und Anbieter immer so wunderbar zusammenbringen. Ist an Ersparen zweite Hälften zu einzutauschen, erst gegen Schuhe, dann gegen das, sondern man kann einfach Geld dafür verlangen und kann sich alles kaufen. Dieses wunderbare System ist nach der anderen Seite hin und nach seiner Wahrheit hin ein Erpressungssystem. Wenn Angebot und Nachfrage, also wenn die Leute, die was brauchen, eine Nachfrage aggregiert, zusammengezählt bilden, die das Angebot übersteigt, zack, sind sie schon da und fangen an zu spekulieren auf die Preise. Weil nämlich dann tatsächlich die Kaufhäuser und der Einzelhandel und die anderen Geschäftsleute wissen, hier kann man Preise erhöhen. Also wird es auch gemacht. Es wird mit der Not oder mit den Bedürfnissen der Leute ein Geschäft auf die Weise gemacht, dass man sie quasi erpresst. Nicht, dass man ihnen die Ware nicht geben wollte, natürlich, man will ja ein Geschäft machen. Aber man kann mehr Geld einsammeln. Man kann ein besseres Geschäft machen. Und dafür, dass das geht, dafür steht die Staatsgewalt, die da sagt, Eigentum, das Eigentumsrecht ist heilig, ist ein Menschenrecht. Eigentum schafft Armut. Hypothese 1. Wer also das Geld nicht hat, was da verlangt wird, der ist arm in dem Sinne, dass er sich noch nicht mal ordentlich ernähren kann. Vielleicht gar nicht. Das war These 1 und 1,5. Die These 1 war das Prinzip, alle produzierten Nahrungsmittel kommen auf die Welt nicht als Naturprodukte, das schon auch, aber sie kommen gleich in der zweiten Gestalt auf die Welt, nämlich als Eigentum. Und zwar als Eigentum, das wachsen soll. Deswegen gibt es auch sofort Spekulanten, die sagen, wenn es wächst, das Eigentum, dann kann ich darauf spekulieren. Dann sammle ich Geld ein, da können andere sich beteiligen und ich mache mal einen Reibach und für die anderen mit. Das hat die Folge, dass für alle diejenigen, die zu wenig Geld haben oder weniger Geld haben, genau diese Naturgegenstände, die sie brauchen, wir sind ja auch Naturwesen, müssen essen, trinken und so weiter, für uns, für diese Leute, die Nahrungsmittel unerschwinglich, unerreichbar werden. Diese 1,5 war, und es gibt sogar noch einen guten Grund dafür, nämlich ein Grund, das Glück der Chinesen, der Teile von China, die jetzt Arbeitsplätze haben, mit denen sie regelmäßig Löhne bekommen, das Glück der Chinesen und der Inder, der besser bezahlte Inder, verknüpft sich mit dem Pech derer, die nicht etwa weniger verdienen dadurch, sondern auch wenn sie genauso viel verdienen wie vorher, schlechter leben als vorher. Die Vermittlungsinstanz und der Treibsatz, dass die Warenpreise auch tatsächlich steigen, sind aber nicht die Chinesen, die Nachfrager. Das kann man denen wirklich gönnen. Auch nicht die Inder. Auch nicht sonstige Menschen auf der Welt. Sondern den Treibsatz, den setzen diejenigen, die Eigentümer sind über diese Waren und jede Erhöhung der Nachfrage sofort umsetzen in klingende Kassen. Nämlich in Erpressungsmacht, also in Preissteigerung. Wie gesagt, der Moderator hat schon angekündigt, es gibt die Möglichkeit, Diskussionen an jeder Stelle zu machen. Der Übersicht halber natürlich am besten in der Weise, dass man sich immer auf das bezieht, was gerade gesagt worden ist. Und weitere Fragen dann einordnet in die späteren Abteilungen. Die zweite These wäre folgende. In Somalia und in Teilen Kenias, in Teilen Äthiopiens und in beiden Sudan hungern derzeit bekanntlich Millionen. Was liest man eigentlich über den Grund? Eine Jahrhundertdürre soll dort ausgebrochen sein. Kaum hat das Jahrhundert begonnen, schon die Jahrhundertdürre. los. Dort Dürre, dort tatsächlich vertrocknete Ernte, soweit sie pflanzlich ist, Verdursten des Viehs durch das Ausbleiben des Regens, also lokal Verknappung des Nahrungsangebots. Das heißt, gemäß These 1, die Preise dort werden unerschwinglich. Das, was dort überhaupt noch auf den Markt kommt, kann sich mit einem Schlag der normale Mensch, der vielleicht noch $1 hat, immer pro Tag, oder $2 pro Tag hat, der kann sich mit einem Schlag die Hirse oder was man da unten isst, nicht mehr leisten. Das ist aber bloß der Auftakt. Weltweit hat sich aber das Nahrungsmittelangebot gar nicht reduziert. Es ist gleich geblieben, wenn nicht gestiegen. Was würden Menschen machen, die sehen, dass neben ihnen jemand verhungert? Wenn er irgendwie normal tickt, würde er sagen, bei mir ist die Scheuer voll, kriegt er mal was davon. Wenn er das hat, das ist die Voraussetzung. Die Scheuern sind voll. Bei uns, in Europa, in Nordamerika, in vielen Ländern der Welt, gibt es tatsächlich mehr Nahrung, als dort vor Ort gegessen wird. Vielleicht war der eine oder andere von euch in dem Kassenschlager, ein Film mit dem Titel Taste the Waste. Da hat ein österreichischer Filmemacher gezeigt, dass zum Beispiel in Deutschland die Hälfte aller Nahrungsmittel nicht verzehrt wird, sondern weggeschmissen. Zum größten Teil, weil er im HD Mindesthaltbarkeit da draufsteht, was den Leuten signalisieren soll, weg damit in die Tonne. Ich will mich da also einmischen in die Frage, ich muss erinnern daran, es ist bekannt. Es ist bekannt, dass Nahrungsmittel in Hülle und Fülle auf der Welt existieren. Und trotzdem verhungern die unten in Somalia, bloß weil dort in dieser Region der Regen seit 2-3 Sommern ausbleibt. Seit 2-3 Regenzeiten ausbleibt. Warum wird er nicht geteilt? Würde man doch vernünftigerweise, wenn man sich überlegt, wie ernährt man die Menschheit zweckmäßigerweise? Was braucht man? Also es wird angebaut und wird verteilt. Geht nicht von wegen. Über die Gehensfrage mal besprechen, da muss man sagen, über einen Markt geht jedenfalls eines nicht, nämlich die Sicherstellung der Sättigung eines Drittels der Weltbevölkerung. Die Geht-nicht-Frage ist hier völlig am Fehl am Platze. Dass etwa Planung von Lebensmittelproduktion nicht funktionieren täte, bloß weil in der DDR schlecht geplant worden ist oder in der Sowjetunion. Das ging ja schon. Aber es wird nicht gemacht. Weil es wird ja der wunderbare Markt verwendet als Verteilungsmittel. Der Markt, der, wie ich vorhin schon gesagt habe, Kunde und Anbieter ins Gleichgewicht bringt, den Kunden die Ware, dem Anbieter das Geld in die Kasse spült. Und zum Schluss ist der Markt leer und es geht wieder von vorn los mit der Produktion. Der aber zugleich ein Erpressungsmarkt ist, wo jede Notdurft, jede Bedürftigkeit genutzt wird zum Erhöhen des Preises. Erhöhen des Preises heißt, derselbe Geldbeutel hat weniger Kaufkraft. Weniger Kaufkraft heißt weniger Bedürfnisbefriedigung bis hin zum Hunger. Zweite These, Fortsetzung. Also, trotz der Dürre in Somalia und den umliegenden Ländern hat das Nahrungsmittelangebot nicht abgenommen, sondern zugenommen weltweit. Es kommt aber nicht hin. Warum? Weil eben nicht geplant wird, wie viel Nahrungsmittel brauchen die mittlerweile 7 Milliarden und wie macht man das zweckmäßigerweise dorthin, das Nahrungsmittelangebot, wo es gebraucht wird. Sondern es ist Eigentum derer, die für die Produktion dieser Lebensmittel Kapital vorgeschossen haben oder meistens sogar nicht mal Kapital, was sie hatten, sondern Kredite. Und die haben das nur deswegen getan, diesen Vorschuss von Krediten. Damit sie beim Verkauf einen Preis erzielen, der höher liegt als die Produktionspreise, also Löhne und Rohstoffe und Zinsen, der die den Kredit gegeben haben. Was also fehlt in Somalis, deren Kühe jetzt als ausgebeutete Gerippe in der Savanne herumstehen, liegen, deren Halme keine Ähren mehr tragen? Was fehlt ihnen? Fruchtbarer Ackerboden. Den gibt es dort überhaupt wirklich nicht. Den gibt es auch in der besten aller Gesellschaften nicht. Wenn es einfach ausbleibt, dann ist so ein Boden wie dort vermutlich noch nicht mal mit großen Künsten der Düngung und der Verbesserung zu reicher Frucht zu tragen. Das sind aber schlechte Voraussetzungen. Aber es gibt doch weltweit Überschuss und noch in Europa zum Beispiel. Länder wie Deutschland, die vollgestellt sind mit Fabriken und zugleich der drittgrößte Nahrungsmittelexporteur der Welt sind. Länder wie Nordamerika, das größte Industrieland und zugleich der größte Nahrungsmittelexporteur. Und so weiter können wir weiter aufzählen. Die haben doch alles. Die haben mehr, als das eigene Volk braucht, sodass sie es exportieren können. Aber den Somalis fehlt eben das Geld. Genau dieses Geld, was die Produktionspreise, also die Preise für die Nahrungsmittelproduktion plus den Zins für die Kredite bezahlt. Eigentum schafft Armut, war die erste These. Zweite These, Eigentum schafft Hunger. Der Hunger der Somalis und der Nordkenianer und wer da unten alles noch zur Zeit verhungert, liegt am Eigentum. Dass Nahrungsmittel keine Naturprodukte sind, oder nicht bloß, sondern zugleich, und ist die entscheidende Eigenschaft in dieser Welt, Eigentum von Leuten, die damit nur eines vorhaben. Es muss sich für sie lohnen. Ansonsten unterlassen sie den ganzen Handel und lassen das Zeug lieber verrotten, dass das Angebot sich reduziert, damit die Nachfrage wieder erpressbar wird. Wir haben in Europa sogar ein transnational geschaffenes System des Verrottenlassens im europäischen Agrarmarkt der EU. Wenn es Überschüsse gibt, werden die Überschüsse vom Markt genommen. Es werden sogar Überschüsse dann nicht etwa verschenkt, sondern entweder weggeschmissen, wenn sie sich nicht halten, oder wenn die Lagerhalterung teurer wäre als das Geschäft, was man mit ihnen noch machen könnte, oder aber sie werden mit staatlichen europäischen Subventionen in den Ländern verkauft, in denen dadurch die dortigen Produzenten aus dem Markt gedrängt werden. Aber die Kaufkraft, die dort existiert, bei den dortigen Beamten, den dort reichen Menschen, besser verdienenden Menschen, die wird abgeschöpft. Eigentum schafft also nicht bloß Armut, Eigentum schafft auch Hunger. Drittens, Missernten ist die Begründung, sind der Grund für den Hunger in Somalia. Ich habe es jetzt widerlegt, das ist nicht der Grund. Aber ich bleibe mal bei dem Stichwort Missernten. Missernten gibt es natürlich tatsächlich weltweit, immer wieder. Sogar in sogenannten reichen Ländern. Es gibt auch in Nordamerika manchmal Dürren. Und dann verdorren die Getreide, die Maiskolben und wachsen nicht ordentlich. Auch in Deutschland gibt es vielleicht das Gegenteil, manchmal sogar nicht zu wenig Wasser, sondern zu viel Überschwemmungen. Oder in Form von Eis, Hagel, wenn man ganze Ernten vernichtet. Das ist nun mal so, wenn man von der Natur abhängt, bei dieser speziellen Produktionsart, kann man eben keinen, wie bei der Fabrik, eine Halle drüber machen und dann kann man bei Wind und Wetter produzieren. Da muss man tatsächlich produzieren mit dem, was kommt. Und wenn schlechtes Wetter kommt, entweder zu heiß oder zu kalt oder zu feucht oder zu hartlich, dann ist es eben kaputt. Was passiert eigentlich bei uns in Deutschland oder in Nordamerika oder in anderen europäischen Staaten? Was passiert eigentlich dann, wenn da Ernte ausfällt? Manchmal merkt man daran, dass vielleicht die Preise steigen. Das ist dann das Gesetz von 1, die Nachfrage, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, also das Angebot reduziert wird in dem Fall durch Missernten, steigen die Preise, kann man die Leute, die Geld haben, erpressen zu höheren Preisen. Hungersnöte brechen in Deutschland, in Mitteleuropa, Nordamerika, USA, Kanada nicht mehr aus. Im Unterschied zum Mittelalter. Da sind manchmal ganze Landstriche ausgestorben nach einem zu trockenen oder zu feuchten Sommer. Oder in Irland sind noch vor 150 Jahren das halbe Volk gestorben. Das ist vorbei. In unserem Breiten. Warum? Die besagten Geschäfte, von denen in Krise 1 und 2 die Rede war, wo sind denn die zu Hause? In den USA, in Kanada, in Nordeuropa, Mitteleuropa. Also in den Gebieten, die man immer so als den Norden, den reichen Norden bezeichnet. Und was haben die gemacht mit ihren Leuten? Vor 150 Jahren ungefähr haben sie es richtig losgelegt. Es wurde ein Kapitalismus aufgezogen. Und am Anfang war es ungefähr so dürftig und so widerlich, ist es viel widerlich zugegangen wie heute in China, mit Wanderarbeitern, mit verhungerten Arbeitern und so weiter. Aber im Laufe der Zeit haben sie bemerkt, sie können ein stetiges Geschäft nur hinkriegen, die Unternehmer und die Staaten, die das wollten, dass die Unternehmer diese Geschäfte machen. Ein stetiges Geschäft geht nur dann, wenn regelmäßig qualifizierte, aber auch willige Arbeiter zur Verfügung stehen. Qualifiziert einerseits, andererseits, die müssen es auch wollen und nicht sagen, hier kann ich ja nicht leben, also nichts wie nach Bremerhaven und ausgewandert nach Amerika. Oder sonst wohin. Oder einfach sterben, umfallen vor Hunger und sterben. Ein Kapitalismus funktioniert bloß mit einer Bevölkerung, die man beschäftigen kann. Ich will noch nicht das Wörtchen ausbeuten hier verwenden, erstmal beschäftigen kann. Die man arbeiten lässt. Aber jetzt kommt gleich das Wörtchen Ausbeutung hinzu. Wofür arbeiten lässt? Nicht etwa damit sie gut leben können, sondern dafür, dass die Investoren in ihren Fabriken, in ihren Handelshäusern, in ihren Banken gute Gewinne machen. Alles, von der Nahrung, vom Nahrungsmittel über die Wohnung, Kleidung, Fortbewegungsmittel, alles produzieren sie nur, nicht weil sie den Leuten einen Gefallen tun wollen, sondern weil sie sich einen Gefallen tun wollen, sie wollen ihren Reichtum vergrößern. Das nennt man Kapital. Geld, das wächst, das ist Kapital. Und deswegen heißt auch diese Gesellschaft, weil eben da darauf ankommt, dass Geld wächst, kapitalistische Gesellschaft. Weil man hier auch für ein Schimpfwort, erstmal ist es ein Urteil, so ist es. Da wird bloß produziert, wenn sich das Geld, was man da reinsteckt, vermehrt, ansonsten hinterlässt man es. Und damit dieses regelmäßig in Mitteleuropa passieren kann, in Deutschland zum Beispiel, muss man dafür sorgen, dass die Leute, wenn sie mal vorübergehend nicht gebraucht werden, weil sowas kommt nämlich auch vor, Arbeitslosigkeit, Krankheit, wo sie nicht arbeiten können, weil sie also immer wieder das Problem haben, nicht Arbeit zu haben und nur mit Arbeit kommt man an Geld, muss man die Leute versorgen, auch dann, wenn sie keine Arbeit haben. Nur dann kann man schöpfen aus dem Reservoir von ausgebildeten und auch willigen Leuten, wenn man sein Volk so weit jedenfalls ernährt, dass dann, wenn die Unternehmen keine Löhne bezahlen, weil sich für sie nicht lohnt, der Staat mit seinen Institutionen Auffangnetze oder Auffangkassen organisiert, die dafür sorgen, dass der Mensch auch während Arbeitslosigkeit, während Krankheiten, ja sogar dann, wenn er endlich ausgesteuert ist, überleben kann. Das ist ein Resultat eines durchgesetzten kapitalistischen Landes, dass Leute, die arbeitslos werden, nicht mehr so wie vor 150 Jahren, Oliver Twist und solche Figuren, vielleicht sind die jemand aus der Kinderlektüre noch ein Begriff. Dann, wenn sie keine Arbeit mehr haben, werden sie einfach weggeschmissen in die Gossen oder nach Australien verfrachtet als Sträflinge oder sonst irgendwo kommen sie um. Sondern dann ist es ein Staat, der sich Sozialstaat nennt, weil er sagt, ich sorge dafür, dass die Gesellschaft, das heißt auf Lateinisch Societas, Adjektiv dazu sozial, also dass die Gesellschaft immer genügend Leute zur Verfügung hat. Das ist der Inbegriff von Sozialstaat. Nicht, damit es den Leuten gut geht, sondern damit die Unternehmen immer brauchbare Arbeiter vorfinden. Aber eins ist dabei jetzt wichtig. Was machen die dann, wenn die Ernte ausfallen, wenn die Ernten ausfallen? Was machen die dann, wenn die Produktion landwirtschaftlicher Güter im Lande nicht funktioniert? Da machen es erstmal die Geschäfte selber. Sie wissen, im Land gibt es eine zahlungsfähige Kundschaft nach Millionen Köpfen zu zählen, auch über diesen Ernteausfall hinaus. Darauf lässt sich ein gutes Geschäft gründen. Man importiert Lebensmittel. Alles, was im Land ausfällt, kann man auf dem Weltmarkt einkaufen, wenn man als Unternehmer über Kapital verfügt. Und man wagt, Anführungszeichen, dieses Risiko der Investition in importierte Nahrungsmittel, weil man weiß, im Land gibt es 18 Millionen in Deutschland, 50, 60 Millionen in Frankreich und so weiter, Köpfe, von denen jeder oder fast jeder, meistens jedenfalls, genügend Geld haben, um wenigstens die Grundnahrungsmittel kaufen zu können. Darauf lässt sich gut spekulieren. Da kann man wieder wunderbare Warenkontrakte abschließen. Da kann man auf steigende Preise setzen. Aber zugleich steigen die Preise im Land. Und dann kommt das, was in These 1 ausgeführt war, bei steigenden Preisen fallen allmählich Leute raus aus der zahlungsfähigen Nachfrage, aus der Zahlungsfähigkeit, die nötig ist, um diese Waren zu kaufen. Und dann passiert mitten in Deutschland, dem drittgrößten oder viertgrößten Industrieland der Erde, dem zweitgrößten Exportland der Welt, dann passiert mitten in Deutschland Not. Wächst Not. Viertens. Auch in diesen sogenannten reichen Ländern gibt es Hunger. Vielleicht zählen Hungertote. Aber wie man den öffentlichen Statistiken entnehmen kann, auf jeden Fall zunehmend Unterernährte. Nicht, weil es zu wenig Nahrungsmittel gäbe, haben wir vorhin ja schon besprochen, sondern weil immer mehr Menschen auch hierzulande, und Deutschland ist das Paradebeispiel für Länder einer ganzen Ländergruppe von sogenannten reichen Ländern, weil auch Menschen hierzulande nicht mehr dauerhaft als Arbeitskräfte für diese Eigentumsvermehrung der Unternehmen, der Kapitalisten gebraucht werden. In all den Industrieländern, die als reiche Länder gelten, gibt es einen regelmäßigen Sockel von ungefähr 10%, statistisch sind es manchmal weniger, weil sie entsprechend zählen, manchmal mehr, aber es gibt einen dauerhaften Arbeitslosensockel von 10, in Ostdeutschland sogar in manchen Regionen von 20-25%, in Spanien zurzeit bei den Jugendlichen 40% und 25% bei den Erwachsenen. Also in verschiedene Höhen, aber 10-20% dauerhaft nicht mehr für die Vermehrung des Eigentums gebrauchten Menschen. Es gibt Sicherungssysteme, aber die Sicherungssysteme nehmen Maß. Woran? An den jeweils geringsten Löhnen. Wenn es aber mehr Leute gibt im Land, die nicht gebraucht werden für Arbeit, dann gibt es auch mehr Leute im Land, die unbedingt Arbeit brauchen. Jedenfalls fahren sie tot um. Oder leben sehr schlecht von ein bisschen Stütze. Und drücken damit auf den Arbeitsmarkt in der Hinsicht, dass die Unternehmen, ja nicht sie nehmen den anderen die Arbeitsplätze weg oder drücken die Löhne, dass die Unternehmen diese Notlage ausdrücken können, gemäß These 1. Über Angebot schafft das Gegenteil von über Nachfrage, nämlich sinkende Preise. In Europa, in Deutschland und in ähnlichen Ländern wird beständig Volk überflüssig gemacht, die von Arbeit legen müssten, aber keine Arbeit kriegen. Also gibt es in diesen Ländern einen beständigen Druck auf den Lohn. Deutschland zum Beispiel hat vor der Vereinigung der beiden deutschen Staaten sowas wie Billiglöhner gar nicht gekannt. Das ist ein Resultat der seit dem Abräumen des sogenannten Eisernen Vorhangs überreichlich in ganz Europa vorhandenen Arbeitskraft ist. Osteuropäer, Ostdeutsche nach Westdeutschland, aber auch in Westdeutschland gibt es genügend Leute, die arbeitslos gemacht worden sind durch die Tatsache, dass die Unternehmen immer weniger Leute brauchen, um ihre hochproduktiven Maschinen und ihre hochproduktiven Fabriken laufen zu lassen. Von Produktionsinvestitionsperiode zu Investitionsperiode brauchen sie relativ weniger Leute für den gleichen Ausstoß oder für den gleichen Kapitalansatz. Ja, bitte?
Kann man das unter diesem Begriff Produktivität eines Unternehmens so grob zusammenfassen? Weil das heißt ja so salopp, dass der Kapitalismus zwei Stützen hat. Das ist einmal Wachstum und einmal Produktivität. Und die Tatsache, was Sie jetzt angesprochen haben, kann man das so unter Produktivität zusammenfassen?
Ich habe es jetzt gerade in meinem Satz kurz zwei Definitionen zugleich gesagt. Das ist die Produktivität der Arbeit in Bezug auf den Ausstoß der Waren, dass immer weniger Arbeiter gebraucht werden für die gleiche Warenmenge. Das ist die sachliche Seite, die gebrauchswertmäßige Seite. Und die wertmäßige Seite heißt, man braucht immer weniger Kapital für lebendige Arbeit, immer weniger Löhne für das Laufen lassen der Produktion, für das Anlaufen lassen der Produktion und Unterhalt der Produktion.
Was ist Wachstum steigert?
Was Wachstum steigert? Ja. Wachstum aber von was?
Oder was diesen Kapitaleffekt steigert, weil wenn ich, wenn die Einnahmen gleich bleiben, aber Sie haben ja gerade gesagt, die Ausgaben sinken, dann ist das ja ein gewisses Kapitalwachstum.
Genau, Kapitalwachstum ist es. Ja. Also Wachstum, natürlich möglicherweise auch von Warenmengen, die man halt dann auf dem Weltmarkt versucht abzusetzen. Aber es ist vom Standpunkt der Unternehmen nicht interessant, dass die Warenmengen wachsen. Interessant ist, dass die Produktivität des eingesetzten Kapitals wächst. Und da ist das Hauptmittel die Erhöhung der Produktivität der Arbeit durch Kapitaleinsatz. Also durch Einsatz von Kapital in Maschinen und verbesserte Arbeitsorganisation. Die Folge davon ist, dass in hochproduktiven kapitalistischen Ländern von Investitionszyklus zu Investitionszyklus relativ weniger Arbeitskräfte benötigt werden für den gleichen Effekt. Nämlich für den gleichen Effekt warenmäßig, Herstellung von Gebrauchsgegenständen braucht man immer weniger, und für den Effekt, das Kapital zu verwerten, Gewinne zu erzielen. Was ist da für die Folge davon, wenn Leute übrig bleiben, wenn Leute nicht mehr gebraucht werden fürs Wachstum des Kapitals? Ja, entweder sie man entlassen oder man nutzt die sogenannte natürliche Fluktuation aus, das heißt, die Leute ziehen um und kriegen dort keinen Arbeitsplatz und so weiter. Jedenfalls ist man relativ weniger Leute gebraucht und es bleiben Leute am Markt übrig. Es fallen immer mehr Leute aus der einzigen legalen Geldversorgungsmöglichkeit heraus, nämlich der Lohnarbeit. Daraus können wir bei den Anschluss ziehen. Armut, die bisher bestimmt war als, es geht ziemlich dürftig zu, notfallmäßig, beim Ernähren und beim sonstigen Leben. Dann fängt aber die Armut nicht erst da an, wo es dürftig und notmäßig zugeht. Da fängt die Arbeit da an, wo Menschen dazu gezwungen sind, Lohnarbeit zu leisten, sich einen Arbeitsplatz suchen zu müssen. Sei es ganz am Anfang des Arbeitslebens als junge Menschen, sei es lebenslang bis zur Pensionierung, immer den Zwang zu haben, ich muss brauchbar sein für eine Nachfrage nach meiner Arbeitskraft. Und die Nachfrage nach Arbeitskraft, nämlich die Unternehmen, brauchen zugleich immer weniger davon, lassen Qualifikationen veralten, weil sie neue Produktionsmethoden einführen. Der Staat rationalisiert Verwaltungen, legt Ämter zusammen, braucht immer weniger Leute zum Verwalten. Es bleiben dauernd Leute übrig. Dann ist aber Armut nicht das, der Zustand, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also das meine ich jetzt in dem Fall, wo die Arbeit weg ist und dann kommt man auf ein Jahr Arbeitslosengeld und dann kommen wir auf Hartz, also auf Arbeitslosengeld 2 oder populär gesprochen Hartz 4. Und dann wird man von Maßnahme zu Maßnahme geschubst und dann gibt es 1-Euro-Jobs, 2-Euro-Jobs und weiß der Geier was alles noch, sie sich einfallen lassen. Dann gibt es den Druck auf den Arbeitslohn von denen, die Arbeit suchen, sodass auch die Normallöhne fallen, sodass alle in der Staatsverhandlung sagen, ja jetzt ist ja Hartz IV fast ein Sonderangebot für arme Leute, die einen schlecht bezahlten Arbeitsplatz haben. Wer wird denn in den neuen Bundesländern, in Ostsachsen, noch eine Friseuse machen? Wenn man dort weniger verdient, als wenn man auf Hartz IV geht. Also kommt auch die Idee auf, man muss Hartz IV runtertun oder jedenfalls nicht erhöhen im Maßstab der Inflation, im Maßstab der steigenden Preise. Armut eklatiert in dem Moment, wo man aus der Arbeit fällt. Wird für jeden unmittelbar sichtbar dann, wenn man auf Hartz IV landet und sich um jeden Job anstellen muss, sei er auch noch so schlecht bezahlt. Aber dann ist Armut die Notwendigkeit, gegen Lohn zu arbeiten. Die Notwendigkeit, um leben zu können, sich einen Job zu finden. Dann ist das Armut, kapitalistisch gesehen. Vielleicht nicht moralisch, weil die Moral natürlich sagt, naja, arm sind die Leute, die schlechter gehen als eben am normalen Menschen. Das ist aber ein ganz schlechter Maßstab, das passt gar nicht zu dieser Ökonomie. Diese Ökonomie hat ein ganz anderes Gesetz, die hat nicht das Gesetz des Anstands, sondern das Gesetz des der Lohnarbeit. Und Lohnarbeit heißt, umgehen können Unternehmer mit Lohnarbeitern, und Angestellte auch dazu, Angestellten und formalen Arbeitern, die können mit ihnen bloß dann wirtschaften, nur dann kalkulieren, wenn sie sich jederzeit erpressen können mit denen, die draußen vor dem Tor stehen und von der Arbeitsagentur reingeschickt werden, sich bewerben müssen und die bei der Arbeitsagentur nicht sagen können, ich mache das nicht. Ich bin kein so unanständiger Mensch, ich unterbiete auch nicht meinen Kumpel im Betrieb. Wer das macht, wird gleich nochmal von Hartz IV was abgezogen. Deswegen sage ich, Anstand, Moral ist doch gar nicht der Maßstab in dieser Lohnarbeit, sondern die Kalkulierbarkeit der Arbeit. Und da ist der feste Kalkulationsgrund dieser Minimallohn, den Hartz IV darstellt, den die CDU jetzt seit neuestem entdeckt hat als Segen für die Arbeiter, die, was wir jetzt sagen, nicht Mindestlohn, sondern unter Lohngrenze. Und die Lohngrenze heißt, tot umfallen sollen sie uns nicht. Hungertote sind nach wie vor selten in unseren Breiten. Kältetote vielleicht schon im Winter. Obdachlose, die keinen Ofen gefunden haben rechtzeitig, bevor der Frost kommt. Aber Hungertote ist noch die Ausnahme. Aber Mangelernährte, Fehlernährte, Unterernährte nehmen zu. Warum? Weil Armut eben nicht erst dann anfängt, wenn man nichts mehr zu essen hat, sondern Armut fängt bereits da an, wo man genötigt ist, um essen zu können, sich für jeden Lohn anzustellen. Das war fünftens. Eigentum schafft Armut. Also jetzt haben wir nicht mehr Armut einfach notdürftig, sondern jetzt haben wir Armut bestimmt als, was ist im Kapitalismus arm? Wer ist da arm? Jeder, der gegen Lohnarbeit arbeiten muss und von der Lohnarbeit nicht so viel zurücklegen kann, dass er auch mal sagen kann, jetzt finanziere ich mir mal meine eigenen Sabbatjahre. Also so zwei Jahre. Es gibt natürlich Löhne, wo es übrig bleibt. In höheren Etagen der Verwaltung, in den höheren Etagen der Beamtenschaft, wo Leute sagen, ach, Boni genug eingestrichen, 55 Jahre, das Leben liegt noch vor mir, wenn ich jetzt aufhöre. So, wie gibt's? Können Sie das leisten? Also es ist eine Geldfrage bei denen, die Lohnarbeiten müssen, nämlich wie viel bringt denn dieser Lohn, den das Kapital oder auch der Staat seinen Angestellten und Beamten gibt, wie bringt er denn und befreit er von der Not zu arbeiten, von der Not sich zu verdienen zu jedem Preis. Wenn er das nicht tut, dann ist man arm. Und dann geht es schon ziemlich weit oben los. Ein Beamter, Lehrer mit 3 Kindern, ist damit nicht bloß arm in dem Sinn, da kann er abstürzen, kann er als Beamter nicht. Oder als Staatsangestellter oder sinnlos derselben. Aber in dem Sinne, da muss jeder Euro, 3 Euro umgedreht werden, um über die Runden zu kommen. Dauernd das Kalkulieren mit, wie geht's? Wie geht der Haushalt auf? Damit das Geld bis zum 31. nicht bloß bis zum 20. reicht. Wo fängt denn dann, wenn das die Armut ist, wo fängt denn dann eigentlich das Eigentum an? Eingangs habe ich gesagt, das ist der 5. Punkt, Eigentum. Was ist dann Eigentum? Würde man das Plakat in der Stadt sehen oder in der Uni sehen, da steht Eigentum schafft Armut, dann wird sich vielleicht mancher Mensch, der einen guten Job hat oder jedenfalls ein regelmäßiges Arbeitseinkommen hat, sagen, Eigentum schafft Armut. Wenn ich ein eigenes Häuschen habe, wenn ich ein Auto habe, ist das arm? Na gut, da merkt man, es gibt offenbar auch Sorten von Eigentum, die sich gar nicht beziehen auf das, wo in Thesen 1 bis 4 immer implizit die Rede war, nämlich diejenigen, die Kapital haben, die investieren. Es gibt auch Gebrauchsgegenstände, die sind dann in der Form nach Eigentum. Wer ein Haus besitzt, ist Eigentümer des Hauses. Da kann keiner gegen seinen Willen rein. Es sei denn die Bank, die den Kredit gegeben hat. Dann ist nämlich die Bank Eigentümer des Hauses. Und da sind wir schon mehr bei dem Begriff von Eigentum, um den es möglich geht, auf den es möglich ankommt. Wo fängt Eigentum an? Was macht den Eigentumsbegriff von einer bloß mehr oder weniger, umgekehrt, mehr oder weniger, Skala, wie macht es zu einem Unterschied von dem, was abhängt, nämlich Lebensmöglichkeiten abhängen? Na ganz offensichtlich dann, wenn ich Eigentum habe an Quellen des Reichtums, Fabriken, seid auf Aktien los. Vielleicht Grundeigentum, aber nicht um ein eigenes Haus drauf zu bauen, sondern Grundeigentum, um es zu vermieten an Kaufhäuser, um es zu vermieten an, also darauf bauen zu lassen, Mietskasernen, wo dann Dutzende von Mietparteien, armen Leuten im Sinne, wie wir es jetzt bestimmt haben, leben müssen. Eigentum besteht also darin, wenn ich über Reichtumswellen verfüge, wenn ich über ein Kapital verfüge, was die Qualität hat und auch in der Wirklichkeit die Qualität verwirklicht, wenn es wächst. Das kann ein dickes Konto sein, weil jemand eine Fabrik erbt, sie verkauft und dann vom Geld lebt, aber das Geld klug investiert. Da gehört auch dann zum Beispiel dazu, Eigentum ist das, die Geldquelle, die sich selbst dann noch als Geldquelle erhält, wenn mal eine kleine Krise dazwischen kommt. Wo man mal was verlieren kann, ohne abzustürzen zu denen, die als Arme gelten müssen. Nach der Bestimmung, wie ich es jetzt entwickelt habe. Natürlich ist dieses Eigentum nicht bombenfest. Bei einer Finanzkrise wie der gegenwärtigen, die ja immer noch andauert, seit 2007-2008, kann schon sein, dass sich viele dieser Reichtumsquellen in Luft auflösen. Vor allem, wenn sie bloße Wertpapiertitel waren. Das kann durchaus passieren. Reichtum oder Eigentum im Kapitalismus ist keine Eigentumsgarantie nach der Seite hin. Wer einmal Eigentümer ist am Produktivvermögen oder Reichtumsquellen, bleibt es immer. Nein, da muss er schon konkurrieren drum. Da muss man schon schauen, dass er sein Eigentum in der Konkurrenz erhält. Das heißt, muss. Klingt ja, wie wenn er gezwungen würde. Will. Er will doch erfolgreich sein als Unternehmer. Er will doch erfolgreich sein Geld investieren. Zum Beispiel in Nahrungsmittelkontrakte. Es ist doch sein Wille, reicher zu werden. Insofern passt da die Vokabel muss überhaupt nicht. Müssen, das tut der Lohnarbeiter, der muss sich immer wieder verdingen. Müssen aus Not, meine ich damit. Müssen im strikten Sinne. Natürlich hat die Reichtumsquelle Kapital ihre Eigengesetzlichkeit. Man muss jetzt in dem Sinne von ökonomischer Notwendigkeit, man muss die Konkurrenz bestehen. Aber wie besteht man die Konkurrenz? Am besten, indem man besser ist als der Konkurrent. Wie kann man den anderen daran hindern, einen selber in der Konkurrenz zu übertrumpfen, indem man ihn übertrumpft? So viel sei gesagt, also Eigentum fängt da an, wo man Reichtumsquellen hat und die Freiheit, die Reichtumsquelle auch als solche zu benutzen. Sei es als Fabrikant, als Warenhändler, als Bankier, sei es als Investor in Aktien oder sonstige Papiere. Es muss Geld sein, was man nicht braucht zum Leben. Dann ist man Eigentümer. Sobald man das Geld zum Leben braucht oder es in eine bestimmte langlebiges Konsumgut wie Haus oder Auto, so weiter verwandeltes Geld benutzt, weil man davon leben will, ist man nicht reich, wenn man sonst nichts mehr hat. Ist man kein Privateigentümer in dem Sinne der kapitalistischen Gesellschaft. Auch wenn die Leute dann vielleicht Kopfschütteln sagen, haben denn die Weise hinzuschreiben, Eigentum schafft Armut? Doch. Eigentum eben in diesem Sinne. Eigentum als Reichtumsquelle schafft Armut. Und bis runter zum Hunger. Soweit die fünf Thesen, plus kurze Ausführungen dazu, zur Diskussion.
Was schlagen Sie vor? Was könnte man denn tun? Also ich meine, das ist ja in Allzeit, also das ist eigentlich ein bekanntes Problem. Und jemand, der die Augen offen hält, kann das auch erkennen. Sie haben das halt jetzt nochmal präzisiert. Das finde ich halt, war ziemlich gut, also muss ich sagen. Ich weiß nicht, sind die das auch in einem Zusammenhang zu dem Werteverfall oder zu einem Wertebewusstsein? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie man solche Leute erreichen kann. Also es müsste ja dann ja irgendwie komplett umgekrempelt werden, wenn das ja ein bisschen eine Schenkungsgeschichte.
Naja, das klingt jetzt so, als wäre das tatsächlich jetzt eine Person für verantwortlich zu machen, aber es sind doch alles irgendwelche Strukturen, in denen wir leben. Man kann ja jetzt nicht irgendwie nur sagen, dieser Mensch ist wirklich derjenige, der da das alles sammelt oder der da absichtlich diese Prozesse eben anstößt.
Ja, das Gefühl ist mir auch hochgekommen. Ich habe das auch so gefühlt, so, dass es so klingt, als wenn es da welche gäbe. Aber so ist es ja mitunter. Und es sind auch sehr schlaue Leute, die das Geld verschieben. Und das muss auch irgendwelchen Leuten dort klar werden, wenn uns das klar werden kann.
Naja, also es ist gerade so, als würdest du tatsächlich davon sprechen, dass es irgendwelche Menschen gibt, die das alles steuern von oben.
Ja, so habe ich es nicht gemeint.
Naja.
Also es gibt auf jeden Fall das, was früher eine Blutlinie war oder ein Herrscherhaus. Das hat sich natürlich weiterentwickelt. Das sind Traditionen, das sind Familien und das sind Kinder, die so geprägt werden und das sind die Traditionen weiterleiten. Ja. Die glücklich sind, das ist die andere Frage. Und auch die wirklich reich sind, das ist.
Also ich denke jetzt nicht an eine Geheimgesellschaft, wenn du das meinen solltest. Also das schließe ich jetzt mal hier aus, da brauchen wir auch nicht drüber reden, weil das kann man nicht beweisen, wenn das so wäre. Aber ich denke es auch so an, wie ja ungefähr, dass ein Sozialisationsprozess stattfindet. Und letztendlich ja diese Herrschaftsverhältnisse ja schon sehr lange auf die Gesellschaft als solches einwirken. Also, wie kommt man da ran, frage ich mich. Wie können wir als kleine Menschen, die immer von Arbeitslosigkeit irgendwie betroffen, also oder bedroht sind, weil die sind Geisteswissenschaftler, die meisten hier wahrscheinlich. Ja, die meisten werden es schon sein, aber da wurde es ja immer irgendwann jetzt, also, dass man da mal vielleicht reingeht. Das nur mal so ran.
Naja, einen Punkt habe ich ja vielleicht schon gesagt vorhin, jetzt aber am Schluss nochmal zu der Zusammenfassung. Wenn die Leute glauben, wenn sie irgendwas haben, was etwas länger lebt als die Nahrungsmittel, die man verfrisst, und dann sind sie weg. Indem man wohnt zum Beispiel, wenn man längere Zeit, 5 oder 10 Jahre lang rumfahren kann. Wenn sie dann glauben, jetzt seien sie Eigentümer. Man soll sich nichts vormachen, das glauben die Leute. Es geht bis dahin, dass die CDU zum Beispiel in Westdeutschland in der Nachkriegszeit antisozialistische gegen die SPD, aber auch gegen die KPD Agitation gemacht hat, die gesagt haben, die wollen enteignen. Und was habt ihr? Ein Häuschen. War zwar zum Teil Ruine, aber Grundstück war ja noch übrig geblieben. Die wollen euch enteignen. Dann haben sie Plakate gemalt und haben Einfamilienhäuser gezeigt. Das will der Kralle des sowjetisch inspirierten Kommunisten mit dem roten Stern. Kralle drauf, Enteignung der Leute. Also man muss auch zum Beispiel den Leuten klar machen, dass Eigentum in dem Sinn, mir gehört was zu eigen, nicht den Witz ausmacht. Das ist etwas, was die Leute vielleicht irgendwo praktisch wissen. Aber sobald man sie daraufhin anspricht, da gibt es welche, die wollen dir das wegnehmen, und zwar angeblich, um dir zu nützen, merkt man, da ist im Kopf was ganz anderes drin wie die Wirklichkeit. Nämlich eine Einbildung in die Wirklichkeit. Ich bin doch selber ein Eigentümer. Ich wäre doch, es gibt Leute, die haben im Laufe ihres Lebens bis zum Zeitpunkt, wo sie ein Eigenheim erworben haben, SPD oder KPD gewählt, in früheren Jahren. Und irgendwann war das Geld vorhanden oder die Kreditwürdigkeit erarbeitet, dass man den Kredit bekommt mit 30 oder 35, den man natürlich dann bis 65 oder 70 abzahlen muss, aber immerhin. Ab dem Moment waren sie Eigentümer und haben CDU gewählt. Oder in der früheren Zeit, wo es noch andere Parteien gab, also bürgerliche Parteien. Jetzt bin ich Bürger. Er sieht sich als Gleichartiger mit denen, die ganz andere Eigentümer haben, nämlich die echte Reichtumsquellen sind. Das Häuschen, was er abgezahlt hat. Was passiert mit dem, wenn er stirbt, wenn er es abgezahlt hat? Oder wenn er alt ist? Dann ist er eigentlich renovierungsbedürftig. Entweder hat dann der Sohn oder die Tochter Geld gespart, um es zu renovieren, oder wollen wir schauen, wie wir das Haus an Mann oder an die Frau kriegt, nämlich an Mieter, die darauf angewiesen sind. Und hoffen, dass die Miete hoch genug ist, damit man dann im Laufe der Zeit was zusammenraffen kann, um das Haus als minimale Reichtumquelle überhaupt zu erhalten. Vielleicht dann auch eines Tages selber einzuziehen. Das wird doch verbraucht. Man kann auch sagen, der qualitative Unterschied ist der, Eigentum ist, dass sich verzehrt im Laufe der Zeit. Ist keine Reichtumsquelle. Ist also die Grundlage, von der man aus jeder Zeit abstürzen kann, in die echte Eigentumslosigkeit ist gleich Not. Das muss man den Leuten aber erklären. Und das ist dann halt fällig, wenn man es politisch will, dann muss man sich zusammentun und schauen, wie man das kriegt. Zum Beispiel gibt es ganz gute Möglichkeiten. Zurzeit gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die empören sich über den Kapitalismus. Und zwar über den Finanzkapitalismus. Nennen sich auch so die Empörten. Oder es gibt Leute, die occupyen Wall Street oder in Frankfurt das Bankenviertel. Besetzen also Finanzkapitalisten. Schön, dass sie es machen. Bloß dann gibt es eine gute Chance. Hingehen und sagen, Moment mal, ihr habt die Falschen oder bloß die Hälfte der Gegner vor euch. Ihr glaubt, wenn man die Finanzer schöpft, dann geht es wieder gut weiter. Da habt ihr aber was übersehen. Die Finanzkapitalisten waren doch die Finanziers des ganzen Ladens, wo Gebrauchsgüter rauskommen. Die waren die Finanziers eurer Arbeitsplätze. Die waren doch die Finanziers derer, wo dann die Kapitalisten, die es wirklich anwenden, in die Produktions- und Produktivitätsmaschinerie eingruppieren, wo pro Jahr immer wieder Leute rausfallen. Das sind doch dieselben, die in den Bankhäusern sitzen und diejenigen, die die Fabriken verwalten und laufen lassen, also dirigieren. Die haben alle denselben Maßstab, dieselbe Rechnungsart. Also wenn ihr schon radikal seid, wenn ihr euch schon mal traut, was zu besetzen, dann denkt mal ein Schritt weiter. Vielleicht ist dann die Besetzung der Fabriken nicht die richtige Fortsetzung. Aber jedenfalls, eins kann man dann mal in der Diskussion oder in Veranstaltungen erarbeiten mit denen, wenn ihr bloß gegen die Finanzleute vorgeht, dann geht ihr nicht gegen das los, was euch wirklich bedroht. Nämlich gegen die Eigentumslosigkeit, von der ihr zurzeit massenhaft seht, mit guten Qualifikationen abstürzt in die Dauerarbeitslosigkeit. Ja.
Sie reden sehr oft sehr viel von Fabriken, aber zum Beispiel hat man es ja auch mit einer ziemlichen Umstrukturierung zu tun, zum Beispiel, dass eben der ganze Kohlebergbau im Ruhrgebiet wegfällt. Das ist ja nicht was, das jetzt, wo man sagt, das läuft alles sehr viel effizienter, das ist ja, da finden ja auch Umstrukturierungsprozesse statt. Also diese klassische Fabrik wird ja immer seltener, das sind ja eher kleine Einheiten und immer mehr Dienstleistungseinheiten. Also.
Ja, und über die Dienstleistungen.
Ja, gibt es ja jetzt kein das große Eigentum, ja, was jetzt an.
Moment. Die Dienstleister sind mittlerweile auch große Konglomerate.
Ja.
Das sind keine ehemaligen Studenten, die sich selbstständig gemacht haben. Das sind riesig große kapitalistische AGs oder Companies, die das als Kapitalgeschäft aufziehen, was ich als Dienstleistung versteht. Also, selbst wenn sich Berliberger nicht mehr geben sollte, gibt es ja auch in Deutschland jedenfalls kaum mehr welche. Wenn es dafür Dienstleister gibt oder so eine Dienstleister, wird genauso gerechnet wie in den Bergwerken oder in den Montagewerken der Automobilfabriken, die es ja halt noch gibt. Also da kommen wir aus dem Problem nicht raus, dass man dann als Lohnbezieher, selbst wenn man ein Angestellter ist und kein Arbeiter mehr, mit schmutzigen Händen und so weiter, sondern mit weißen Kragen reingeht, selbst dann ist man genau in der Bedrohung, jederzeit abzustürzen, wenn die ihren Laden neu organisieren und sagen, Programmierer braucht nicht mehr, machen die Computer mittlerweile selber und so weiter. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich euch gemeldet habe, einigt euch selber.
Ja, also ich finde, dass wenn man mal sozusagen durch die Straßen geht und etwas gezielter hinschaut, dann kann man sozusagen diese Bündelung eigentlich auch sehen. Also was vielleicht früher mal war, dass jedes Restaurant einen anderen Besitzer hat, das ist ja heute nicht mehr so. Es gibt eben die großen Ketten, also es gibt Subway, Burger King oder selbst wenn es darum geht, dass man nur um die Ecke einen Kaffee trinken will, dann ist man meistens bei einer Kette. Und das, finde ich, zeigt relativ gut auf, dass das, was einem so erscheint, als dass eben nicht mehr die großen Fabriken im Zentrum dieses Geschehens stehen, sondern dass es eben zwar vielleicht Einheiten sind, die auf den ersten Blick klein wirken, aber die ja zu einer riesengroßen Kette oder zu einer großen Gesellschaft gehören.
Oder denkt, wenn man durch Fußgängerzonen geht, in Deutschland, in Frankreich, in sonst wo, in Großbritannien, immer dasselbe. Man denkt, man ist immer in derselben Stadt. In bestimmten Einkaufsstraßen ist es wurscht, ob man in London rumspaziert, in Deutschland oder in Frankreich. Es sind ungefähr die gleichen internationalen Bekleidungsketten. H&M und so weiter gibt es überall und so weiter. Man merkt, das mag ja dann vielleicht sogar so organisiert sein, dass der Mensch oder die drei Leute, die es da in der Stadt organisieren, dass die es als Franchise-Unternehmer machen. Tja, was heißt Franchise-Unternehmer? Formal Unternehmer, in Wahrheit ist der Lohnarbeiter besser bezahlter Lohnarbeiter, der den Druck, den er von seinem Konzern bekommt, gnadenlos weiterreicht nach unten. Und auch ganz leider auf die Verkäuferin und die Verkäuferin grantig ist zum Kunden. Also das ändert nichts. Das Gewerbe, also die Gewerbeart, dass bestimmte Gewerbe ausgestorben sind und andere Gewerbe neu entstanden sind, das ändert nichts daran, dass sie alle nach derselben Rechnungsart laufen, nämlich Gewinn oder Verlust damit. Warum sind die Bleiberger denn zugemacht worden? Doch nicht deswegen, weil Kohle nicht mehr brauchbar war, sondern weil Kohle nicht mehr konkurrenzfähig war gegen Öl. Wo es noch konkurrenzfähig ist, wird es auch gemacht. Mit chinesischen Billiglöhnern oder russischen Billiglöhnern lässt sich noch Kohle immer noch am Weltmarkt künstlich verkaufen, mit Gewinn verkaufen.
Gib uns mal einen Lösungsansatz.
Ja, der Lösungsansatz ist einer, den niemand einzeln machen kann. Der Lösungsansatz, den ich vorschlage, habe ich auch schon längst mal kurz durchgeführt bei der Abteilung. Wie würde man denn eigentlich vernünftigerweise Nahrungsmittel produzieren? Wie viel und wer wird sie dann kriegen?
In der DDR ist das
wie
ja
viel?
Wie bitte? In der DDR fand es sehr blöd, wie es lief, die Planwirtschaft.
In der DDR oder was?
Ja, du hast gesagt, die DDR hat nicht funktioniert. Ich meine, dein Dialekt weiß ich jetzt nicht, aber.
Die DDR hat funktioniert auf jede Weise.
Genau.
Jedenfalls eins hat sie hingekriegt.
Genau.
Aber eins hat sie hingekriegt. Hunger. Containern. Rumklar mit Abfällen. Das war dort, glaube ich, nicht die einzige Möglichkeit, sich über Wasser zu halten, wenn man über längere Zeit keine Arbeit hat. Also das heißt, so organisiert, selbst wenn man sonst alles mögliche gegen diese Produktionsweise, wie sie es gemacht haben kann. Da haben wir ja jetzt zum Thema zu machen. Aber es hat doch funktioniert, zu sagen, so viel Nahrungsmittel brauchen wir in dem Land, da gibt es es. Ja. Und es kommt nicht in die Tüte, dass irgendjemand keins hat, nichts zum Essen hat. Im Kapitalismus ist das aber sehr wohl so der Fall, weil es wird ja nur organisiert über den Markt. Und damit der Markt funktioniert, müssen die Leute arm genug sein, jedenfalls ganz unten, dass sie sich für jeden Lohn verdienen, sonst gibt es keinen Markt. Da beruht der Markt, dass die Leute sich zu Löhnen hergeben, die garantiert billiger sind als das, was sie erzeugen. Es kommt ja kein Gewinn raus. Damit ist doch schon ein Lösungsansatz gesagt, angedeutet. Da braucht man bloß die Leute, die sagen, stimmt, du hast recht. Das machen wir. Genauso organisieren wir es nicht mehr. Wir lassen uns nicht mehr benutzen zu Billiglöhnen und zu aller Hierarchie von Löhnen drüber, sondern wir brauchen die Kapitalisten gar nicht. Wir organisieren es selber. Dass wir die Leute darauf setzen, dass sie in dem System aufsteigen, dass sie in dem System sich besser stellen, wenn sie alles schlucken. Dann kann ich so viele Modelle basteln und an die Tafel hinmalen oder mit PowerPoint an die Wand jubeln. Das nützt ja nichts. Dann setzen sie eben drauf, dass sie als Dienstleister am Wachstum des Kapitals irgendwie zu regieren kommen. Und immer dann, wenn es nicht funktioniert, haben sie kein Mittel in der Hand, sich dagegen zu wehren. Weil dann sind sie entlassen, haben sie noch nicht mal das Mittel, was sonst der beschäftigte Mensch hat. Da kann ich Kapitalisten daran erinnern, dass die Äpfel auf Bäumen wachsen, aber die Gewinne nicht in Fabriken. Da braucht es schon Arbeiter dazu. Ja, oder Dienstleistungsunternehmen in deinem Sinn. Da brauchst du schon dienstleistende Angestellte, damit da der Gewinn im Ingenieurbüro entsteht. Ja.
Also ich habe zwei.
Moment, da war vorher noch hier.
Was ich skizziert habe, war im Prinzip eine Zusammenfassung von Marx Kapital und ein bisschen was von Lenins Imperialismus mit drin. Die Konsequenz, die sich aus ihren Ausführungen auch ergibt, ist letztendlich ein Untergang des Systems. Ich frage mich nur, wo ist der?
Nein. Hast du von Untergang geredet?
Zwangsweise muss das System ja untergehen, wenn alle immer ärmer werden. Nach ihren Ausführungen, wenn man das logisch weiterdenkt, würde es immer mehr Arme geben, die sich immer weniger leisten können. So wie es eben auch Marx skizziert. Das heißt, zwangsweise muss der Kapitalismus untergehen. Ist aber offensichtlich nicht der Fall.
Lass nochmal beiseite, was der Marx gesagt haben soll. Logisch steht die Sache nicht. Wenn die Leute verarmt werden, geht das System noch lange nicht unter. Da gehen vielleicht Leute unter.
Und ohne eine haben sie selbst.
Aber das System lebt doch gerade davon, dass es dann Leute gibt, die vor lauter Not zu jedem beliebigen Lohn antreten.
Ja, genau. Es braucht also Facharbeiter, die immer wieder verfügbar sind, haben sie selbst gesagt. Ja. Genau. Aber sie haben aber auch gesagt, dass die Menschen zwangsweise immer ärmer werden und auch immer mehr Menschen immer ärmer werden. Das ist auch eine Entwicklung, die wir seit 20 Jahren beobachten können. Das heißt, denkt man es weiter, haut das System mit den Facharbeitern irgendwann nicht mehr hin.
Wenn es nicht richtig macht, machen wir einen Vorschlag, wenn man es weiterdenkt, wenn man es rationeller weiterdenken kann. Wenn es das System so mit den Leuten umspringt, dann könnte es vielleicht sein, dass die Leute sich mal überlegen, will ich weiterhin so mit mir umspringen lassen. Wenn sie das tun, wenn sie da Schlüsse drauf ziehen, warum kann man mit mir so umspringen, dann können sie das System untergehen lassen. Und selber geht da nichts runter.
Und da sind wir schon wieder beim selben Punkt.
Das ist die Voraussetzung, die müssen es dann wollen. Die müssen sagen, so nicht mehr, Schluss damit. So wie zum Beispiel diese Occupy-Leute sagen, jetzt ist Wall Street mal eine Woche, 14 Tage, drei Wochen, ein halbes Jahr lang lahmgelegt. Ist ihr Plan.
Ja, funktioniert ja.
Bloß, das ist natürlich viel zu kurz gegriffen.
Die haben auch keine theoretische Grundlage.
Da geht aber nichts von selber kaputt. Das System geht nicht von selber kaputt. Das System geht bloß dann kaputt, wenn die Leute kündigen und selber machen.
Und dann haben wir eine Selbsterhaltung des Systems, nämlich das Ende der Geschichte. Dass der Markt nämlich die ultimative Lösung ist. Was ja mit dem untergangsreal existierenden Sozialismus immer wieder das perfekte Beispiel ist. Und das glauben ja die Menschen. Das heißt, wo ist wirklich der rationale Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, da könnte das System verändert werden. Und das nächste, was kommt nach dem System?
Das müssen die Leute selber machen. Da müssen sie ihren Verstand verwenden. Müssen sich zusammentun. Und das, was ihnen dann dabei einfällt, wie man es organisiert, umsetzen. Wenn sie das nicht machen wollen, dann fremd sich halt im Kapitalismus dahin und es gibt mal die Konjunktur besser und die Konjunktur schlechter und vielleicht immer mehr Leute werden ausgesteuert, aber von selber geht da nichts kaputt. Das ist ein Irrtum. Hat auch der Marx, jetzt will ich mal doch Ehrenrettung für Marx bringen. Marx hat auch nicht geschrieben, dass der Kapitalismus von selber untergeht. Marx hat gedacht, zu seiner Zeit vor 150 Jahren, wo der Kapitalismus gerade am Anfang war, hat sich überlegt, das kann doch unmöglich sein, was ich jetzt in meinen langen Studien in der British Library in England im Exil angelesen habe, wie das System funktioniert. Das kann doch nicht wahr sein, dass Arbeiter oder Proletarier, wie er sie genannt hat, das auf Dauer mitmachen. Kann doch nicht sein. Zumal, wenn ich das auch noch in ein dickes Buch reinschreibe und das jeder lesen kann, vielleicht dann in Portionen, in Lieferungen, dann kann doch nicht sein, dass die Leute allen ernstlich dieses System wollen. Das hat er sich eingebildet. Das war seine Untergangstheorie. Nicht etwa, von selber geht es kaputt, sondern es kann doch nicht wahr sein, dass Arbeiter allen Ernstes ihr Leben lang von Generation zu Generation da mitmachen. Das war sein Irrtum. Das haben wir jetzt mitgekriegt, das können die sehr wohl. Das ist der ganze Irrtum, aber doch nicht von selber geht das System kaputt, wenn man es logisch weiterdenkt. Sondern logisch weiterdenkt heißt, die Leute müssen dann in sich gehen und sagen, Moment mal, ich mache da nicht mehr mit und dann braucht man genügend dazu und dann ist es auch vorbei.
Und das System entwickelt aber genug Selbsterhaltungssysteme, um das zu verhindern.
Langsam. Machen wir mal die Selbsterhaltung, sparen wir es mal schnell auf. Jetzt gibt es zwei Wortmeldungen zu dem Thema.
Ich habe zwei Fragen. Das erste ist eigentlich meine Klarstellung. Es ist ja hier immer so salopp von Kapitalismus die Rede. Ich gehe mal davon aus, dass damit diese Form, was so als Raubtierkapitalismus, was heutzutage herrscht, eigentlich gemeint ist und auch nicht sowas wie Turbokapitalismus, wie es in den 1980er Jahren war, oder wie der Kapitalismus, wie eigentlich gedacht war am Anfang. Also ist meine Annahme richtig? Das ist das Erste. Hallo?
Das ist deine Frage nochmal, kannst du die nochmal stellen? Was, du probierst für was jetzt für Kapitalismus am Start ist.
Okay, ich höre es nochmal. Also es ist ja hier von salopp immer von Kapitalismus geredet. Gehe ich recht in der Annahme, dass damit der Raubtierkapitalismus gemeint ist, so wie er heute herrscht, weil meiner Meinung nach gibt es noch andere Kapitalismus, keine Ahnung, wie die Mehrzahl ist. Zum Beispiel Turbokapitalismus oder Kapitalismus, so wie am Anfang war, wie eigentlich gedacht war, das ist jetzt wirklich die Form des Raubtierkapitalismus, sagen wir für Kapitalismus jetzt hier in der Runde.
Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen den Begriffen, die du da anführst? Also das sind ja immer nur andere Attribute, die du da vorsetzt.
Ja, das könnte ich jetzt erklären.
Raubtier oder Turbo sind jetzt vielleicht nicht so, also keine volkswirtschaftlichen Begriffe. Insofern ist es vielleicht schwer für die anderen zu verstehen, was du damit meinst.
Ich würde das immer so eine Situation ein bisschen nennen, weil ich glaube,
obwohl
seit Jahren oder heute ist es alles dieser völlig banale Kapitalismus, der da anfängt, wo jemand Produktionsmittel besitzt.
Okay, na gut. Also bleiben wir beim Kapitalismus. Was war die auch zum Thema?
Das sollte zu der Selbsterhaltung gehen, da wollte ich was zu sagen.
Genau, ja, kommen wir wieder darauf zurück. Dann ist das Thema von dir, Selbsterhaltung des Systems, Fragezeichen. Dann war Raubtierkapitalismus, Turbokapitalismus. Worüber wollen wir jetzt weitermachen?
Ich habe noch einen ganz anderen, und zwar ist das nicht eigentlich das, oder weniger das Problem des Systems, sondern eigentlich mehr das Problem des Menschen an sich, des Menschen als Wesen? Das ist meine Frage, weil Kapitalismus, also wenn ich jetzt mal Ihre fünf Thesen nehme, dann läuft das ja darauf hinaus, es gibt Leute, die wegen Profitmaximierung die das Elend anderer Leute ausnutzen, um ihren Profit zu steigern. Und dieses Bestreben, okay, das ist kein Bestreben mehr, aber diese Gier nach Geld, liegt das nicht eigentlich mehr im Wesen des Menschen eigentlich das ganze System, Kapitalismus, die Grundlage, das bildet ja, das ist ja die Gesellschaft und die Gesellschaft besteht ja aus Menschen und die Leute, die das machen, das sind ja Menschen und die Leute, die das mit sich machen lassen, das sind ja Menschen.
Gut, also dahin, ja.
Also das ist ja jetzt eigentlich genau wieder der Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe. Es ist dieses typische, die einen sind die Täter und die anderen sind die Opfer. Und ich weiß nicht, ich glaube, du zählst dich jetzt wahrscheinlich gerade auch zum Opfer dazu, aber so einfach ist das nun mal einfach nicht.
Nee.
Ja, weil du es gerade auch so gesagt hast. Nein. Aber es ist doch so, dadurch, dass du nicht in Systemen liegst, es sind nicht irgendwelche Menschen, die da sitzen und sagen, wir machen das jetzt so und so, sondern es ist einfach eine Struktur. Und jeder ist in dieser Struktur gefangen. Und du bist es auch, wenn du zu Aldi gehst und da den Kaffee holst, dann wolltest du dann mit den Leuten in Afrika aus.
Aber wer hat die Struktur aufgebaut?
Auf welcher Ebene bist du dann?
Aber das war doch gerade deine
Frage, oder?
Aber
du musst erstmal anfangen, in dieser Struktur zu denken, bevor du überhaupt... die kritisiert man, also wenn du dich selbst oder wenn man sich selbst irgendwie als das Opfer darstellt, aber nicht sieht, dass man ja selbst irgendwie dabei mithilft, das System zu erhalten, dann kann man es auch nicht ändern.
Meine Frage war, ob das System bei Menschen oder am System selbst liegt und diese Struktur, in der wir alle gefangen sind, die wurde ja
oder die Struktur, welche Wortmeldung es dazu noch gibt, sei es zur Selbsterhaltung, zum Raub, zum Turbokapitalismus oder zu Menschen an sich und Wesen.
Ja? Der Mensch an sich ist schon mal eine sehr fragwürdige Vokabel. Du kannst den Menschen nicht außerhalb deiner Gesellschaft definieren. Jeder Mensch ist in einer gewissen Gesellschaft geboren, mit einer gewissen Gesellschaft sozialisiert. Das heißt, die Gier, auf der Kapitalismus basiert, ist durch den Kapitalismus selbst geschaffen. Es gibt also Gesellschaftsformen, in denen das Wort Neid nicht bekannt ist. Es gibt Völker in Südamerika, die kennen das Wort Neid nicht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass auch der Neid, wie wir ihn so kennen, dort nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, der Mensch an sich ist erstmal eine ganz schwierige Vokabel, weil man gar nicht weiß, wie der Mensch an sich ist. Du kannst den Menschen nur innerhalb seiner bestimmten Gesellschaft definieren. Das kannst du beliebig erweitern. Der Mensch im Mittelalter hat ganz anders gedacht und ganz anders gefühlt als du heute denkst und fühlst. Also damit zu sagen, der Kapitalismus hat den Menschen an sich aufgebaut, würde ich persönlich widersprechen und sagen, nein, der Mensch ist durch den Kapitalismus so sozialisiert worden, dass er praktisch zum Kapitalismus passt. Weil der Kapitalismus ist auf den Menschen.
Also zurechtgeformt praktisch.
Ja, durch das System selbst.
Okay.
Ja, verstehe. Zur Selbsterhaltung vom Kapitalismus. Ich denke, man muss immer diese tendenziell linken Bewegungen da im Auge haben, also die Sozialdemokraten bis hin zur Linken oder auch jetzt die Ossifra-Bewegung, die trägt immer ein gutes Stück dazu bei, dass der Kapitalismus sich weiter selbst erhalten kann, dass die Leute nicht so weit kommen und sagen, wir stellen jetzt mal das Eigentum überhaupt in Frage. Weil nämlich solche Bewegungen immer wieder dafür sorgen, dass sie tendenziell durch Steuern auf Finanzmarkttransaktionen immer wieder ein bisschen unverteilt werden, dass die Leute dann sehen, oh guck mal, es ist reformierbar, es geht auch wieder besser. Insgesamt ändert sich aber gesagt, also an der Situation nichts. Dann zu den Menschen.
Lass mal das zu den Menschen draußen, dann bleiben wir mal jetzt bei Thema Selbstverhaltung. Wenn wird gemerkt, bloß, dass wir alle durcheinander kriegen. Das war die These, Selbsterhaltung des Systems gibt es gar nicht, sondern das System hat Gegensätze, erzeugt Kämpfe. Leute müssen, um leben zu können, kämpfen. Zum Beispiel um Lohn oder Verkürzung des überlangen Arbeitstages oder was auch immer. Was passiert? Die Kapitalisten, jeder einzelne Kapitalist, hat vielleicht sogar Einsicht. Sagt, stimmt, ich würde es auch nicht machen. Das bloß zum Wesen des Menschen. Zur Frage Wesen des Menschen kann man einen noch gleich. Das würde vielleicht der Kapitalist auch denken. Würde ich nie machen. Aber ich muss es. Wenn ich meine Arbeiter besser stelle, kürzer arbeiten lassen, mehr, bessere Löhne gebe, dann besiegt die Konkurrenz. Deswegen gibt es gar keine Selbsterhaltung des Systems. Sondern wenn bei der Frage, zum Beispiel der Frage, wie lang halten Arbeiter es über längere Zeit aus zu arbeiten. 7 Tage die Woche, 14 Stunden. Wie lange geht das gut? Wenn da nicht ein Subjekt außerhalb der Kapitalisten eingreift, dann fallen sie um. Den gibt es aber das Subjekt außerhalb der Kapitalisten. Das gibt es von allem Anfang an. Und das ist der Staat. Wir haben doch vorhin ganz am Anfang These 1. Eigentum gibt es doch bloß, wenn es einen Garanten des Eigentums gibt, der die Leute bestraft, wenn sie sich vergreifen am Eigentum eines anderen. Nur dann gibt es Eigentum. Wenn es den Garanten nicht gibt, gibt es kein Eigentum. Dann klappt sich jeder das, was er kriegt und schaut, ob er das was behält, wie lang, weiß der Geier, wie lang. Kapitalismus heißt, es gibt einen Staat, der von seinem Standpunkt aus, nämlich er will seine Macht finanzieren durch diese Produktionsweise. Von seinem Standpunkt aus alle Widersprüche, alle Gegensätze, alle Kämpfe, die das System lahmzulegen drohen, so regulieren, dass es weitergeht. Zum Beispiel Arbeitstag.
Der Staat sagt, stimmt, Arbeiter können nicht länger als 12 Stunden am Tag arbeiten, war mal die Auffassung im 19. Jahrhundert. Da hat der Staat ein Zwangsgesetz gemacht. Da hat der damalige Arbeitgeberpräsident in Großbritannien, der nicht Hund geheißen hat, sondern irgendwie anders, gesagt, unmöglich, zum jetzt zum Mindestlohn, unmöglich. Da geht die freie Marktwirtschaft zugrunde. Die britische Regierung hat es einfach als Gesetz aufgeschrieben, der Unterhaus hat zugestimmt und dann gab es den Arbeitstag zu 12 Stunden. Da war das Datum, die Voraussetzung, unter denen Kapitalisten konkurrieren müssen. Keiner darf mehr länger als 12 Stunden beschäftigen. Das war jetzt eine Fortsetzung von ihrem Beitrag. Das heißt, nicht der Kapitalismus kommt zur Besinnung. Da gibt es ein ganz konkretes Subjekt, der Staat, als der Marx hat ihn dann genannt, als ideeller Gesamtkapitalist. Denn er ist gar kein Kapitalist, der Staat. Er ist ja Verschwender von Geld, Ausgeber von Geld, kein Erzeuger von Mehrwert. Aber er hat den Standpunkt ideell, geistig, was muss sein, damit dieser Laden eine Reichtumsmaschine bleibt. Damit die zerstörenden Kräfte, die sie zugleich hat, so moderiert werden, dass es weitergeht. Zum Beispiel die Zerstörung der Arbeitskraft durch überlange Arbeit muss gebremst werden. Das macht Kosten, da werden die Leute erstmal teurer. Deswegen zögert der Staat auch lange, solche Schranken einzusetzen, solche Schranken zu erlassen. Er will ja auch zugleich, dass das Geschäft läuft. Wir haben heute den gleichen Standpunkt bei der Umwelt. Auch da ist die ungebremste Akkumulation des Kapitals führt zur Zerstörung von Voraussetzungen der Produktion. Versau die Luft, die Erde, zerstört die Gesundheit der Leute. Es muss gebremst werden, damit das System weitergeht. Aber nicht, das System erhöht sich, weil jeder einzelne Konkurrent wieder genau den gleichen Standpunkt hat. Wenn ich anfange, wenn ich Geld ausgebe für Umweltschutzmaßnahmen oder für kürzere Arbeitszeiten, dann fegen mich meine Konkurrenten vom Markt. Also braucht es den Staat, und gibt es auch dafür, das ist sein Zweck, darüber zu wachen, dass der Kapitalismus als Reichtumsmaschinerie sich erhöht oder erhalten bleibt. So läuft die Sache, nicht als Automatismus.
Das ist ein zwangsweise Automatismus, weil jedes System sich ja selbst erhalten muss. Jedes System ist ja alles.
Nein, das ist aber falsche Redeweise. Es gibt kein System, was sich selbst erhält. Das kann vielleicht bestenfalls das Sonnensystem sein, weil da gibt es gewöhnlich kein Subjekt. Das erhält sich so lange, wie es hält. Eines Tages gibt es Kräfteänderungen und dann fliegt es halt auseinander.
Ja, richtig.
Und Erhaltung des Systems ist ein falscher Gedanke. Wenn man vor allem von der menschlichen Gesellschaft redet, es ist zwar ein System der Kapitalismus, aber ob der hält, ob der überlebt, hängt ab von denen, die für ihn arbeiten müssen, ob sie es mitmachen, und hängt, solange sie es mitmachen, ab davon, dass der Staat die Bremsen einzieht, den kapitalistischen Konkurrenten einzieht, die nötig sind, damit die Sache Dauer hat. Bloß, da soll man jetzt sagen, Gott sei Dank gibt es den Staat, weil er macht es nämlich immer nur dann, oft genug nur dann, wenn die unten sich melden, wenn sie Kämpfe machen, wenn er erstmal die Soldaten auf die Arbeiter schießen lassen, die gesagt haben, 12 Stunden am Tag muss die Grenze sein und der Sonntag muss künftig frei sein, vielleicht sogar noch mit der Reihe oder muss man in die Kirche gehen, in der falschen Auffassung, dann hat der Staat erstmal schießen lassen auf die. Und wenn heutzutage irgendwelche Leute mosern, dann lässt sich der Staat meistens erst aufgrund des Gemosers der Leute darauf ein, zu sagen, Moment mal, ich glaube, die haben recht. Atomkraftwerke sind wirklich eine Gefahr. Die Grünen haben vielleicht doch recht gehabt, jetzt muss ich nach 20, 30 Jahren Grünenbewegung zugeben. Fukushima hat mich dessen belehrt, ist doch besser, man schaltet die Dinger mal demnächst ab. Da lässt sich der Staat oft erst durch Widerstände, Aufstände, Gewalt von unten und Gewalt von oben dagegen darauf bringen, es muss sich was ändern, ich muss was moderieren. So wie Atomkraftwerk
so erhält sich
Abonnation braucht, damit ja kein Atombombe draus wird.
Ein System kann sich gar nicht selbst erhalten. Entschuldigung, aber ihr seid ja alles Geisteswissenschaftler, oder? Gehen wir davon aus. Es gibt, also. Nein, es gibt. die Thermodynamik. Ja? Und die Thermodynamik sagt, oder der erste, aber ich denke, der nullte Hauptsatz, also ich studiere Chemie.
Kann man mal einen Vorschlag machen, um den
weiterzuarbeiten? Okay, ja.
Naturbeispiele.
Es gibt ein Naturgesetz, das ein System ausschließt, das sich von selbst erhält, weil die Energie. Also das gibt es nicht, weil dann wurde so viel Entropie. Gut, das ist jetzt für die Geisteswissenschaft.
Also gut, lass mir das sein.
Es gibt nicht.
Es gibt einen Vaterstaat, da muss es auch einen Mutterstaat
geben. Bleiben wir bei den Menschen. Der Kapitalismus ist ein System. Das haben wir vorhin ein paar Beispiele gehabt. Die einen werden reicher, haben höhere Löhne, können mehr nachfragen. Die anderen fliegen aus dem Markt raus, weil die Preise steigen. Das ist ein System. Aber System heißt nicht, da hat jemand einen Plan. Da heißt etwas, die Leute leben nach Gesetzmäßigkeiten, die quasi sich durch ihre Taten hindurch, und jeder denkt da irgendwas ganz anderes, durchsetzen. Weil alles läuft über das Geld. Das Geld ist gewissermaßen der Totalisator. Nicht irgendein Entropiegesetz, sondern das Gesetz des Geldes. Wo Geld verdient wird, da fließt das Kapital hin. Wo Geld verloren wird, da fließt das Kapital weg. Das ist das ganze Selbstsystem. Aber was die Leute dazu denken, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und was die Naturgesetze betrifft, soll man ganz außen vor lassen. Die Naturgesetze sind keine Systeme, die Subjekten auferlegt sind oder die Subjekte durch ihre Tat
bringen,
die auch dann sagen können, Moment mal, bevor ich da weiter mitmache bei diesem Saftladen, überlege ich mal eine Kündigung. Das kann zum Beispiel die Erde bei der Sonne nicht beantragen. Aufhören damit. Ich will nicht mehr um dich herumfliegen. Also deswegen sind diese ganzen Naturgesetze, lassen wir sie einfach draußen. Die verlängern bloß die Diskussion, dass irgendein Effekt rauskommt, für unsere Erklärung.
Ja, wir orientieren uns an der Natur. Das ist ein biologisches System, was sich entwickelt. Das nennt man Evolution. Und wir sind im Prozess. Deswegen finde ich solche Aussagen durchaus angebracht. Das nennt man dann
ein biologisches System.
Lass das sein. Für unseren heutigen Bedarf würde ich mal sagen, wenn wir uns vielleicht mal damit begrüßen, selbst eines Systems ist ein
schiefer Motivation. Es gibt kein System, das sich von alleine selbst
erhält. Woher weißt du das?
Ja. Weil das einfach,
es wird nicht gefallen,
aber es gibt Naturgesetze und die sind unabdinglich und denen muss nicht jeder fügen. Und das ist scheißegal, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, in welchen Modifikationen oder in welchen Strukturen.
Können wir uns denn endlich daran einigen, dass wir die Natur aus unseren Betrachtungen herausnehmen? Es geht darum, wie Menschen sich zueinander verhalten. Nicht Systeme.
Aber ich glaube, das Problem ist, also, wenn du eben auch mit der Entropie argumentierst, es geht nicht darum, dass es ein Perpetuum mobile wäre. Was ja nicht nur das Satz von Marx ist, sondern was schon Smith und Ricardo entwickelt haben, ist, dass die menschliche Arbeit das Phänomen an sich hat, dass du mehr Arbeit flüssig machen kannst, als du zum Überleben brauchst. Du kannst einen Überschuss produzieren. Das ist das, was vielleicht im Physiker vorkommt, wie ein Perpetuum mobile. Aber das ist es nicht.
Ist es auch nicht.
Ja, eben. Das war auch nicht schon immer so. Ja? Also das ist erst seit wenigen tausend Jahren so, dass Menschen in der Lage sind, mehr zu produzieren, als sie zum Überleben brauchen. Und das ist eben der Grund, warum vielleicht physikalische Naturgesetze in der politischen Ökonomie keine Gültigkeit haben.
Warum haben wir die
lassen sich da nicht einfach übertragen.
Ja, Folgeschwierigkeit. Wir suchen gerade nach den Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Systeme Kapitalismus. Suchen wir sie doch da. Wenn man zweitens die Frage des Systems an sich aufmacht und dann auch der Natursysteme, haben wir schon zwei weitere Fragestellungen, wo noch nicht mal die erste Fragestellung an einem Abend, der uns noch bevorsteht, ausschöpfbar ist. Lassen wir doch die beiden anderen Fragen einfach mal offen. Okay. Mut zur Lüge. Kann man dazu sich mal verstehen? Und zwar alle. Keine Beispiele mehr aus der Natur, weil wir die Beispiele aus der Natur erst dann herbringen können, wenn wir wissen, worüber wir eigentlich reden. Dann kann man auch Beispiele machen. Weil wir hier kaum Naturwissenschaftler sind, bestenfalls gebildete Laien, lassen wir doch lieber naturwissenschaftliche Beispiele draußen. Es sind doch alles bloß Plausibilitätsbeispiele. Deswegen, Plausibilität kann man auch mal ohne Natur. Also, wir haben selbst noch ein System. Da waren wir so weit. Nein, der Kapitalismus erhält sich nicht von selbst, er geht auch nicht von selber zugrunde, vermutlich. Warum? Weil es gibt eine Macht, der Staat nämlich, der als ideeller Gesamtkapitalist darüber wacht,
ob die Widersprüche und Gegensätze im System und wie diese Widersprüche und Gegensätze im System so zu bändigen sind, dass das System Kapitalismus weiterläuft. Das heißt, die Reichtumsproduktion nicht sich selber zerstört. So, das war als Beispiel der Arbeitstag. Das zweite Beispiel war die Frage von vorhin, ob der Kapitalismus sich von selber zerstört. Nein, da braucht es Subjekte, die ihn zerstören, die nämlich zum Beispiel den Staat daran hindern, den Kapitalismus daran fortsetzen zu lassen, daran so umzumodeln, dass es weitergeht. Die also die staatliche Macht abschaffen müssen, die staatliche Macht dieses Systems ist. Also kann ein Abbruch des Kapitalismus nur entstehen, wenn sich diejenigen, die ja sogar in unseren demokratischen Formen der Herrschaft dazu aufgerufen sind, ihre Regierung selber zu wählen, wenn diejenigen, von denen die Macht angeblich ausgeht, wenn die sagen, jetzt geht sie nicht mehr von uns aus, jetzt nehmen wir sie zurück. Wir behalten sie die Macht. Und gehen uns mal in uns und fragen, lässt sich das, wir Menschen uns reproduzieren, nicht vernünftiger zu erledigen, als über diese unglaublichen und auch noch so irrwegigen Umwege der Finanzspekulation, der Überschussproduktion von Kapital, nicht von Gegenständen, sondern von Kapital. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welche Reihenfolge wir haben. Das vielleicht mal für heute erledigt, hoffentlich. Da wäre noch Raubtier, Turbokapitalismus, der Mensch an sich. Wollt ihr dazu was sagen? Habt ihr noch neue Themen?
Ich habe eine ganz praktische These, die ich gerne im Raum geben möchte. Und zwar glaube ich, dass der mündige, der bewusste Konsument genau die genannten Probleme, Hunger und Armut, eigentlich auch im System abschaffen kann. Indem er, sagen wir oft, wer zum Beispiel günstig produziert, der hat gleich automatisch einen Wettbewerbsvorteil. Aber was wäre, wenn wir als Konsumenten eben diese großen Konzerne halt nicht mehr unterstützen? Wenn wir zu unseren Bauern gehen in der Region und dort direkt einkaufen, wenn wir nicht zu Aldi laufen, zu Rewe und die ganzen Metro-Groups und wie die da heißen, sondern eben wieder lokal, regional unser Geld verwenden. Und das muss nicht unbedingt teurer sein. Das ist aber genau das Ding, dass wir unser Egoismus halt haben und wir immer das Günstigste nehmen wollen, wir möglichst viel Luxus.
Weil der Kapitalismus das zwingt, egoistisch zu sein.
Früher wurde lokal produziert und lokal konsumiert, dann bist du einfach, du hast den Kapitalismus wieder klein geschrumpft, dann fängst du halt an, wo es vor 100 Jahren war.
Ja, richtig.
Also da ändert sich nichts, diese Grundstruktur, die überhaupt erst dazu geführt hat, so wie wir heute leben, an der ändert sich nichts. Und dann daran muss sich was ändern, sonst sind wir halt, wenn wir irgendwas verändern, jetzt aktuell so was Kleines, dann werden wir genauso bei.
Das ist eine wäre noch zu dem System. Also ich denke es ist überhaupt nicht wesentlich, ob die Sache jetzt sich selbst zugrunde richtet oder ob man dafür was tun muss. Das Entscheidende ist, ich denke, was Besseres kommt nicht von selbst raus. Also ist die Sache, wir müssen so oder so ansetzen. Ob wir jetzt das System verändern oder ob wir darauf warten, dass es zugrunde geht, dann müssen wir danach, wenn es kaputt ist, selber aktiv werden, um das Bessere wieder aufzubauen. Also ich glaube, da die Diskussion ist gar nicht notwendig. Viel interessanter finde ich es, zu schauen, wo können wir da aktiv werden. Und da denke ich, müssen wir unterscheiden, das große Ganze. Also wo kann wirklich das System verändert werden und wo können wir aktiv werden. Da fand ich jetzt den Punkt, mit dem Einkaufen fängt es ja an. Also was unterstütze ich mit meinem Geld? Das ist, denke ich, eine Sache, wo jeder Einzelne schauen kann, was er dazu beiträgt.
Ich wollte sagen, die vom Vorgänger aufgeworfene Frage, was kann ich als Nachfrage tun?
Genau.
Ja, also wenn wir schon beim Konsum haben, ich glaube, das Konsequenteste, was du machen kannst, ist eigentlich klauen. Also sonst reproduzierst du es doch. Also diese Idee ist nicht unbedingt neu, also bei Anarchisten ist das schon ein bisschen älter, es wird auch gerade in Griechenland ab und zu mal, wo sie ja kollektiv einkaufen geben, das heißt, die gehen einfach mit ihren Einkaufswegen rein in den Schuppen, wird eingepackt, was geht, dann hauen sie ab und dann gibt es halt ein paar Straßen weiter im Fokü. Die beteiligen sich nicht mehr, sobald es geht am System, weil sobald du konsumierst, hältst du diesen ganzen Laden aufrecht. Du sorgst dafür, dass weiter Kapital verwertet werden kann. Und also bewusster Konsum ist keine Alternative. Das erleichtert dich vielleicht von der moralischen Bürde.
Also ich kann mir noch überlegen, ob ich jetzt zum Teegut renne, da einen Salat kaufe, der aus Spanien angekarrt wurde, oder ob ich auf den Markt gehe und einen Salat kaufe, der hier im Thüringer Wald angebaut wurde, oder was?
Ja, klar. Ja, das
ist ja auch immer so. Ja, natürlich nicht. Das ist, denke ich, die große Frage. Können wir mit diesem System, wenn wir es richtig umsetzen, kann man damit was machen? Oder müssen wir das ganze System über den Haufen werden?
Aber das Problem mit einem Salat ist folgendes. Das mag ja sein, also wenn es im Thüringer Wald Salat anbaufähige Flächen gibt, dann ist es halt nahe. Es kann aber durchaus sein, und so ist es wohl auch, dass der Salat aus Spanien in Supermärkten für 20 Cent oder was angeboten wird und der Salat aus dem Thüringer Wald oder aus den sonstigen Regionen für einen doppelten oder dreifachen Preis. So ist es in der Regel der Fall. Warum machen die Leute so was Blödes? Dass sie sagen, ich nehme den billigen spanischen Salat. Vielleicht haben sie sogar in der Bildzeitung gelesen, wenn irgendeine Zeitung ist, dann Mensch, ja, wenigstens die Bildzeitung, eine super Idee, da steht sowas drin. Dass die sehr belastet sind, sonst würden sie den langen Weg von Spanien nach Mitteleuropa gar nicht aushalten. Und das lange Verharren in den Supermärkten. Die würden ja gleich zusammenfallen. Warum machen die sowas? Sind sie wirklich so blöd, dass sie keinen, selbst ihre Bildzeitung oder Super Ego nichts glauben? Vielleicht hat es was zu tun mit unserem Rahmenthema von heute. Eigentum schafft Armut. Vielleicht kommen sie wegen dem knappen Geld, mit dem sie über das sie verfügen, mit dem sie haushalten müssen, über den Monat, übers Jahr, übers Leben. Auf den Standpunkt, billiger ist besser als teurer. Vielleicht ist das der Grund. Da kann man den Menschen tausendmal sagen, es ist nicht so ganz schädlich, sondern wenn es auf absehbare Weise umfällt, kauft ihr das Billigere. Jedenfalls alle diejenigen, und es sind sehr viele, die mit dem Cent rechnen müssen. Wer es nicht muss, ja, das sind doch auch diejenigen, die besser verdienen, die die Öko-Abteilung in den Supermärkten oder in die Wochenmärkte als Kundschaft, die Kundschaft der Wochenmärkte und der Öko-Abteilung in den Supermärkten darstellen. Ja, die haben die Freiheit des Kalkulierens. Aber die Masse bei uns, ganz zu schweigen von den Massen der noch armen Länder, von denen vorhin die Rede war, die sind froh, wenn sie überhaupt mit dem Geld, was sie haben, den Monat über satt werden. Da kommt die Frage, aus dem Thüringer Wald oder aus Spanien, oder was halt in Afrika dann jeweils das Pendant dazu wäre. Gar nicht erst auf, man nimmt das, was es gibt, und zwar zu dem Preis, den es gibt, und zwar zum günstigsten. Das könnte vielleicht eine kleine Antwort darauf sein, auf diese immer wieder, da kommt man schnell drauf, ich Konsument muss doch nichts kaufen, ich kann doch, habe doch die Wahl, die Auswahlfreiheit. Ich war doch nicht gezwungen, was zu kaufen. Stimmt, ja, muss ich nicht. Aber ist doch gerade der Witz am Kapitalismus. Man hat einen Lohn, ein Budget, Monatsbudget und hat eine Welt von Preisen. Und alle Bedürfnisse, die man sich befriedigen muss man entsprechende Preise verlangen. Und schon fängt man an zu überlegen, kann ich mir das noch leisten, kann ich mir das noch leisten, kann ich mir davon mehr leisten, wenn ich einen billigeren Preis nehme, gehe ich ins Internet, gehe zu eBay, kaufe die Sache billig. Und so weiter und so fort. Ihr kennt ja auch vermutlich die verschiedensten Arten, den Preis irgendwo günstiger zu haben. Ja, warum? Gucken, verbringen Millionen von Menschen mittlerweile in den entwickelten Ländern ihre Zeit damit, im Internet rumzuforschen, ob sie das, was sie brauchen, billiger kriegen. Statt dass sie dazu kommen, das zu gebrauchen, sitzen sie da vom Glotzkasten und holen sich billiges Zeug runter. Da merkt man doch, da gehen Leute um mit dem Problem, mit dem praktischen Problem, der Armut, der beschränkten Zahlungsfähigkeit. Und deswegen ist mit der Konsumentenmacht eben Essig.
Ja, aber was mache ich da? Also,
nichts, das geht nicht.
Ich muss essen.
Ja, ich muss der ernst nehmen, der Kapitalismus.
Ein Stück Brot hinhalten.
Also,
und jetzt ist die Sache, kaufe ich das, weil ich kann es mir hier in dieser Gesellschaft
da machst du so, ja.
Hier zu studieren. Früher müsste ich dann den ganzen Tag auf den Acker gehen und buckeln. Ja. Okay, dann müsste ich kein Geld für ausgeben, aber dann gehe ich schaffen. Also ich denke, da müssen wir uns überlegen, was wollen wir denn haben? Also wollen wir zurück in die Steinzeit oder wollen wir Geld für unser Essen ausgeben? Darauf läuft das gerade hinaus, so verstehe ich das.
Du kannst dein Budget verbrauchen oder ausgeben und aufteilen, wie du willst. Das ist dein Privatsache und ich mache das genauso.
Auch ich lieber weniger belastenden Salat als belastenden Salat. Ganz sicher. Aber die Machtfrage, es war Konsumentenmacht, dass man es kann, sein Geld so oder so auszugeben, steht außer Debatte. Aber dass man damit Macht ausübt, das ist ein Gerücht.
Da musst du doch überlegen, was das für einen Unterschied macht, ob du jetzt denn, also was ist denn jetzt an der deutschen Produktion von Salat so viel besser als an der spanischen? Klar, also erstmal gibt es die Skandale überall und dann hast du vielleicht noch ein Nationalsargument, unterstützt die deutsche Wirtschaft.
Ich will jetzt nicht kaufen deutsche Ware, aber.
Ja, oder weil
also, das würde jetzt zu weit gehen.
Das ist ganz klar ökologisch aus Spanien und Granada. Ja, genau, dann ist man halt dann ist man bewegt mit Umwelt. Aber das war doch gerade, ich kann auch gerade aus dem System heraus, dass die Umwelt die ganze Zeit darunter leidet. Und natürlich leidet sie ein bisschen weniger, wenn man ökologisch was herstellt. Dann stellt sich wieder die Frage, ist das überhaupt finanziell machbar für die Masse der Bevölkerung? Offensichtlich nicht. Also ist es dann, soll man dann daran überlegen und seine Zeit und so darüber verbringen, zu überlegen, kann man jetzt da ökologisch mit dem Scheiß umgehen oder stellt man sich sinnfragig? Also darum.
Jetzt haben wir es nur umgekehrt, vorhin war es die ganze Zeit die These eigentlich, ja. Eigentum schafft Armut jetzt. Jetzt ist man dabei, zu überlegen, wofür gibt man sein Geld aus? Dann gehe ich lieber für das günstige, den günstigen Salat von Aldi oder hier den teuren vor Ort. Und wenn du dich dazu entscheidest, diese angebliche Macht einzusetzen und nicht den großen Konzernen das Geld reinzustecken, sondern den Bauern vor Ort oder so weiter, dann bist du doch wieder umso mehr genötigt, dich zu verkaufen mit deiner Arbeit, wo arbeiten zu gehen, um mehr Geld zu haben, um diese Macht überhaupt ausüben zu können. Also du kannst doch erst, wenn du das Geld hast, wenn du es erworben hast, und das geht in diesem Laden nur, wenn man sich für das Kapital, für das Eigentum nützlich macht und nützlich hält, das heißt ja, an der Uni studiert, ausbildet und so weiter. Erst dann kannst du doch überhaupt dir den Luxus leisten, welche ein gesundes Bedürfnis nachzugehen und nicht den verpesteten Salat zu essen und so weiter. Das war dann die ganze Kritik am Anfang auch, zu sagen, die Leute werden dazu genötigt und erpresst und dazu braucht es ihre Armut auch in gewisser Weise. Also das kann man sagen, der Punkt, der auch später gesagt wurde, dass die Leute arm sind und arm bleiben, das kommt auch nicht von ungefähr. Das ist genauso nötig für das Eigentum, für das Kapital, dass die Leute dann nicht für sich, für ihr Leben selber sorgen können und ihren Bedürfnissen gut leben können und sei es nur die Gesündesten, die müssen halt auch arm sein, damit sie dazu genötigt werden, wieder für andere Leute arbeiten zu gehen und deren Reichtum größer. Ja, dem kannst du ja nicht entgegenkommen erstmal, weil du sagst, man kann sich mit der Freiheit aussuchen, was man kaufen kann. Also, das ist gerade so der Punkt.
Ja, und kann man auch fortsetzen, weil es Leute gibt, die etwas größere Verhältnisse im Budget haben, im Monatslohn, im Monatsgehalt, sagen Unternehmer, damit die bereit sind, den Salat zu höheren Preisen zu kaufen, wo drauf steht Bio, da wäre ich doch kein Geschäftsmann, mich da kein Geschäft ausmachen würde. Wie schauen deswegen heute Supermärkte aus? Gibt die Abteilung, wo alles ganz billig ist, und daneben ist die Abteilung Bio, 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 mit entsprechenden Preisaufschlägen. Leicht zu haben, beides bedienen die Kapitalisten. Die haben doch nichts gegen Bio. Wenn mit Bio sich ein Geschäft machen lässt, sind sie sofort auf Bio-Seite. Also, meine Konsument, der Konsument hat alle Freiheiten mit dem Geld, was er zu machen, was er hat, zu machen, was er will. Solange es halt reicht. Aufzuzahlen nach seinem Lustlohn, das ist die Freiheit im Kapitalismus. Aber dass er damit Macht ausübt, dass er damit was steuern könnte, ist eine Einbildung.
Ja? Der billige Salat, der produziert wird, kann ja auch deshalb so billig produziert werden, weil zum einen das Öl wahnsinnig billig ist und ob da dort Ressourcen einfach da sind, die verbraucht werden können in Spanien noch. Also nachhaltige Produktion ist es ja nicht, also um mal Ehrenrettung von dem Bio und von der Region zu betreiben, ist das, also da wird versucht, Nahrungsmittel nachhaltig zu erwirtschaften, die auch dann noch nachhaltig sind, wenn wir in Zukunft das Öl zum Beispiel nicht mehr bezahlen können. Dann werden die nicht teurer werden, dann wird der Salat aus Spanien teurer sein. Aber das ist, also die regionale, jetzt bei Nahrungsmittelerzeugung, dass das ein Ansatz ist, der sich ganz stark auf diese Nachhaltigkeit setzt, dass man eben unabhängig ist von solch globalisierten Nahrungsmittelketten. Und auch bei der regionalen Nahrungsmittelerzeugung, es muss gar nicht so sein, dass ich zum Bauern gehen muss und dem mehr Geld bezahlen muss. Wir haben auch in unseren Innenstädten Brachflächen, wo einfach auch Leute anfangen mit Stadtgärten da selber wieder was anzubauen. Da können auch die Leute, die es sich eben nicht leisten können, theoretisch selbst auch einen Teil ihre Kartoffeln selbst anbauen. Also
gut, mit der Luft, die man natürlich in der Stadt hat, und die ist manchmal nicht die beste.
Ja, in Berlin funktioniert das. Also da gibt es Stadtgärten, Gemeinschaftsgärten.
Den Konsumenten macht es, wenn dann biomäßig oder nachhaltige Produktion, das wäre vielleicht mal ein eigener Vortrag oder Diskussion wert. Was ist eigentlich nachhaltige Produktion, nachhaltige Ernährung und so weiter? Wäre Überlegung, ob dieses Thema mal demnächst, nächstes Semester oder im laufenden Semester, weiß ich nicht, zumindest mal als Diskussion in eurem wöchentlichen oder 14-tägigen Diskussionstreff besprochen wird. Und dazu wäre als Einstieg dieser Artikel zur Konsumentenmacht im Gegenstandpunkt 2 aus dem Jahr 2010, gibt es am Büchertisch, wäre ein guter Ausgangspunkt, das zu lesen. Und wie gesagt, wer zu wenig Geld hat, dieser Artikel ist auch im Download erhältlich. Jetzt, wie lange können wir denn noch hier bleiben?
Wir sind 10, ich glaube, 20 abgeschlossen.
Haben wir ja noch fast eine Stunde. Also, wenn er noch darüber reden will, das ist mal gut, das haben wir erledigt. Konsumentenmacht ist keine. Ansonsten, was den Konsum selber betrifft, nachhaltige Produktion und so weiter, extra Thema. Wenn wir noch Raubtierkapitalismus, Turbokapitalismus, war vorhin die Idee, das ist eine Sonderform des Kapitalismus, die besonders unangenehm sein soll. Im Unterschied zu angenehmeren Formen des Kapitalismus war doch die Unterstellung. Nämlich wie er früher mal war, oder wie du gesagt hast, wie er eigentlich gedacht war. Was ich für eine kühne These halte, dass sich den Kapitalismus mal jemand gut gedacht hat. Ob sich überhaupt jemand den Kapitalismus jemals gedacht, jemand den Kapitalismus gedacht hat, bevor es ihn gegeben hat, wage ich zu bezweifeln. Weil er geht so brutal zu bei der Einführung des Kapitalismus. Wer sich das wirklich allen Ernstes prognostisch mal vor Augen führt, ich würde sagen, Finger weg von diesem System. Diese Übergangsbrutalitäten bei der Einführung des Kapitalismus, das macht kein Mensch freiwillig. Also deswegen würde ich mal von der These, wie er gedacht war, Abstand nehmen. Wie er gedacht worden ist, nachdem es ihn gegeben hat, von Theoretikern, die dann überlegt haben, wenn wir jetzt Kapitalismus haben und wenn wir den Kapitalismus uns denken, dann könnte er doch vielleicht auch gemütlich sein. Zum Beispiel könnten wir doch den Marktmechanismus, von dem ich vorhin gesagt habe, der de facto ist es ein Erpressungsverhältnis von Anbietern und Nachfragern, da können wir doch vielleicht auch sagen, es ist eine unsichtbare Hand Gottes. Nur es ist nicht mehr Gott die unsichtbare Hand, sondern das Geld. Der Wert hat einen Smith zum Beispiel gedacht, ein Theoretiker. Da hat sich dann gewissermaßen von dem damals erst werdenden Kapitalismus, da war noch damals die ganze Brutalität der ursprünglichen Akkumulation unterwegs. Die schottischen Menschen sind da vom Acker verjagt worden, damit Schafe drauf leiden können und so weiter. Sehr brutal. Hat er sich mal in sein Kämmerchen gesetzt und gesagt, nicht mehr Marx, der Kapitalismus ist ein Business, ein schlechtes System, das soll man lieber abschaffen. Hat er gesagt, wie kann man den Kapitalismus sich denn so denken, dass er gut funktioniert? Angenehm funktioniert. Und diese theoretische Richtung, hat bis heute nicht aufgehört. Heute gibt es Nobelpreise für solche Ideen, wie man den Kapitalismus erträglicher gestalten kann, nämlich den ökonomischen Nobelpreis. Bloß, ich kann es jetzt bloß als Behauptung sagen, diese Theorien kranken alle daran, dass sie mit Denkfehlern operieren.
Stimme ich Ihnen zu.
Denkfehler. kann man nicht zugrunde legen für die, Errichtung einer neuen Gesellschaft. Das wäre aber wieder ein anderes Thema für einen eigenen Abend, was eigentlich die Denkfehler der Nationalökonomie oder Volkswirtschaft wäre sind. Aber eins möchte ich vielleicht noch kurz alles noch zum Thema sprechen. Raubtierkapitalismus, Turbokapitalismus. Gibt es das überhaupt? Ist das überhaupt eine Phase des Kapitalismus? Und gab es vorher was Besseres?
Das ist anonym letztendlich.
Will da jemand was dazu sagen, weil es vorhin mal Thema war?
Ja. Zu dieser, auch zur Selbsterhaltung, also ich glaube, man kann das betrachten, dass es immer Krisen im kapitalistischen System gibt, wo durch irgendeine Krise unterschiedlichster Arten eine Umverteilung dann am Ende stattfindet und dass sich das zyklisch wiederholt. Kann man das so, also nur um es zu beschreiben, um zu analysieren, einfach mal feststellen? Also wenn der jetzt, und der Kapitalismus dann immer irgendwie anders genannt wird.
Was ist die Frage?
Nee, dann eine Feststellung oder so. Ja. Ob man das so vereinfachen kann.
Was es gibt im Kapitalismus sind die zyklischen Krisen.
Genau.
Ja, das betrifft aber den produktiven Teil des Kapitalismus, da wo produziert wird. Da gibt es notwendigerweise Aufschwung und Abschwung. Also Aufschwung, Boom, Krise. Warum? Wieder ein anderes Thema. Ich glaube, macht ja zurzeit Kapitalese-Kreis. Da wird es zum Beispiel mal bei Marx nachgewiesen, wie der das erklärt hat. Warum gibt es notwendigerweise Krise? Aber jetzt sind wir ja bei dem Punkt. Raubtierkapitalismus, Turbokapitalismus, da ist ja die Behauptung nicht. Es gibt mal einen Raubtierkapitalismus und dann gibt es wieder einen Schädlingskapitalismus und dann gibt es wieder einen Raubtierkapitalismus oder Schädlingskapitalismus. Da gibt es Leute, die behaupten, der Kapitalismus, den wir seit 1990 ungefähr, also seit dem Auflösen des Ostblocks, erlebt haben bis zur großen Finanzkrise 2007, 2008, 2009. Das war der Raubtierkapitalismus. Vorher war er gezähmt und jetzt müssen wir mal schauen, können wir ihn wieder zähmen. Linkspartei wirbt dafür, die Partei Die Linke wirbt dafür, ihn zu zähmen. Sogar manche in der CDU möchten ihn lieber zähmen. Bei der FDP, die sind sich ja nicht so ganz sicher, ob sie ihn wirklich zähmen wollen, weil sie meinen, dass er ungezähmt eigentlich besser funktioniert. Das nimmt ihn aber mittlerweile niemand nicht mehr viel ab. Die SPD will ihn schon zähmen, seit sie überhaupt als Partei existiert. Die Frage ist die, ob es eigentlich wahr ist, dass wir die 20 Jahre oder knapp 20 Jahre von 1990 bis 2010 eine Phase des Kapitalismus erlebt hätten, die besonders bestialisch gewesen wäre. Vielleicht hängt es auch von der Optik zusammen. Das wird man unmittelbar erlebt als Krise. Das scheint dann gigantisch. Aber wenn man mal die Leute fragt, die den Kapitalismus vor dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder vor dem Ersten Weltkrieg erlebt haben oder auch den Kapitalismus erlebt haben von 1945 in Westdeutschland, bis meistens 1990, da hatten die ihre Optik. Und wenn dann dort die ganz normale Auf und Ab der Konjunktur war, mit Arbeitslosigkeit mal und Überarbeit in dem Boom und dann wieder Arbeitslosigkeit in der Krise, dann stellen wir fest, Raubtierkapitalismus ist gar keine objektive Beurteilung des Kapitalismus, sondern nachdem der Kapitalismus in die Krise gekommen ist durch die Finanzkrise, gibt es Leute, die sagen, Raubtierkapitalismus, wollen wir das weiterhin haben? Nein. Statt dass man sich überlegt, woher kommt es eigentlich aus dem Kapitalismus raus, dass das so raubtierähnliche Züge gibt, wie dass sich welche verschlingen und so weiter, sagt man, nein, das ist gar kein Wesensmerkmal des Kapitalismus, sondern die Ausnahme. Man trennt das, was man erlebt hat in der Finanzkrise 2008 folgende, ab von der Wirklichkeit des Kapitalismus und sagt, das ist ein Auswuchs. Und was macht der Mensch mit Auswüchsen? Abschneiden. Zurückschneiden und dann wächst der Baum wieder ordentlich. Auch darüber haben wir sehr viele Artikel geschrieben im Gegenstandpunkt über die Finanzkrise. Es lohnt sich mal darin zu blättern. Wir haben ein ganzes Artikelfolge in vier Teilen, das Finanzkapital 1 bis 4 veröffentlicht. Es ist notwendig, war unser Ergebnis. Es ist kein Ausreißer. Es ist zwangsläufig, dass es sowas wie Finanzkrisen, zwar nicht so regelmäßig wie die typischen Krisen der Produktion, aber notwendigerweise immer wieder gibt, dass die Finanzer bei dem Spekulieren auf die Zukunft, bei dem zu tun, als ob die Zukunft bereits Früchte getragen hätte, sich immer wieder mal so vertun, dass ich zum Schluss nicht mehr daran glauben kann, dass dieses Gebirge von Erwartungs- von Erwartungen, von Gewinnerwartungen, sich wirklich jemals noch einlösen lässt und dann anfangen zu verkaufen und dann geht es auf die Putzen runter.
Na, das war das Problem. Das war die eigentliche Ursache der Finanzkrise. Weil, naja, wie Sie es gerade sagen, war ja der Grund, dass diese Blase entstanden ist, weil die Banken immer mehr Kredite vergeben haben, weil die Konjunktur.
Ja, weil sie Blase ist auch wieder das Problem. Kein Mensch, also wenn man zum Beispiel einen Luftballon aufbläst, weiß man sofort, ist eine Blase. Kein Mensch weiß, ob ein Boom, den man wieder lebt, eine Blase ist oder ein Aufschwung, der trägt. Weiß keiner.
Ich meine, diese Spekulation.
Wenn es dann geplatzt ist, sagt jeder, doch, bitte. Ja. Wenn es geplatzt ist, war es Blase.
Ja, ich meine jetzt nur, dass diese Spekulation, was Sie gerade angesprochen haben, diese Spekulation auf die Zukunft eigentlich ja der Grund war für die Finanzkrise.
Bitte ständig stoppen. Keine Spekulation hat, aber
auch
nicht.
Nein. Ja.
Das ist dann eigentlich der Grund dafür,
dass das Ganze ist. Also jetzt weitere Wortmeldungen da hinten. Du oder Sie oder wer haben wir?
Ja. Also ich finde, was wichtig ist, ich habe das Gefühl, was relativ populär geworden ist, gerade seit 2007, also seit der andauernden Krise, dass man immer trennt zwischen ja, die Realwirtschaft und auf der anderen Seite die Finanzwirtschaft, als wenn das unterschiedliche Dinge wären. Aber Fakt ist ja, dass das Geld, mit dem dort spekuliert worden ist und die Kredite, die dort vergeben worden sind, dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das ist eben so, ich hatte ja eben schon mal angeführt, dass nicht nur Marx, sondern auch schon Smith und Ricardo sagen, die Arbeit ist die einzige Quelle des Reichtums. Was da als Kredit vergeben worden ist, ist ja vorher erarbeitet worden. Und das zeigt eben, dass es selbstverständlich eine Verbindung gibt zwischen dem, was immer Realwirtschaft genannt wird und dem, was Finanzwirtschaft genannt wird. Und es ist ja auch so, dass wir heute Abend in der Diskussion schon angesprochen haben, dass auf der einen Seite die produzierte Warenmenge immer größer wird, eben weil die Arbeit Quelle des Reichtums ist, dass auf der anderen Seite aber eigentlich die ihn produzieren, davon immer weniger partizipieren, beziehungsweise dass es eben diese Verelendung gibt oder die Verarmung. Und das führt natürlich dazu, wenn ich die Menge der Waren, die produziert werden, immer mehr ausdehne, aber gleichzeitig es den Leuten, die Waren produzieren, tendenziell eher schlechter geht, dann produziere ich natürlich letztlich mehr, als ich eigentlich absetzen kann. Und das ist erst der Moment, wo mit dem Geld, was man bis dahin verdient hat, das eigentlich letztlich gewinnversprechender ist oder zumindest gewinnversprechender scheint, damit irgendwelches Spekulation zu betreiben und vielleicht wilde Wetten abzuschließen, als das ernsthaft noch in eine Ausdehnung der Warenproduktion zu investieren. Und das ist ja der Moment, wo überhaupt das entsteht, was man dann später Spekulationskrise nennt. Also diese Spekulationskrise, diese Krise des Finanzkapitalismus, wurzelt ja in den Produktionsverhältnissen.
Ja.
Ich wollte gerade dazu was sagen. Also wenn man sich in den USA einfach mal anguckt, was da passiert ist, da waren ja diese die Immobilienhypothek, also Leute haben sich Leute Geld geliehen, die eigentlich dieses Geld nicht hatten. Also Leute waren so arm, dass sie sich ihren Konsum nicht mehr leisten konnten. Und auf der anderen Seite hatten wir Leute, die dermaßen viel Geld hatten, dass es gar nicht mehr wirklich in ich sag mal, reale Produktion stecken konnten, sondern mussten es verleihen. Also da haben wir einfach diese Disparität, die im Kapitalismus einfach schon gegeben ist, die letztendlich zu dieser nicht mehr warengedeckten Spekulation irgendwie führt. Da hat man eine Frage, wie verhindere ich eigentlich, dass es zu dieser Abspaltung kommt? Also ich meine, wir haben festgestellt, dass es sinnlos ist, eigentlich diesen Finanzmarktkapitalismus von der Realwirtschaft zu trennen. Das raubt der Kapitalismus eigentlich ziemlich ein Bullshit, das theoretisch gesehen. Wie verhindere ich, dass so Bewegungen wie Occupy entstehen, die quasi nur Einzelne für die ganze Scheiße verantwortlich machen und die auch irgendwie von der Annahme ausgehen, dass es doch irgendwie die ganze Zeit ganz schön wird, dass es jetzt ein bisschen aus dem Ruder läuft. Also wie mache ich den Leuten das klar?
Ja, vielleicht, weil sie dieselben Gedanken wie Sie haben. Nämlich, da wird der Finanzkapital sich abgetrennt von der Realwirtschaft. Und dann den Schluss daraus ziehen, gegen diese abgetrennte Bande gehen wir vor. Vielleicht ist das kein richtiges Urteil über das Verhältnis zwischen diesen beiden Kapitalarten. Wie schaut es eigentlich aus, womit produziert denn eigentlich der produktive Kapitalist? Ich habe es vorhin in einer These gesagt, bei den Landwirtschaftskapitalisten, also bei den landwirtschaftlichen Produzenten, sie investieren Kapital und haben dann gesagt, eigentlich investieren sie Kredit. Die halten sich gar nicht an die Schranke des Geldes, was sie von der letzten Produktionsperiode eingenommen haben. Die spekulieren auf die Zukunft und fragen sich, wie viel Geschäft kann ich denn vermutlich machen? und stellt fest, habe ich zu wenig in der Kasse dafür. Wenden sich deswegen an die Banken, also an die Subjekte des Finanzkapitals, und die fänden natürlich nichts her. Die fragen sich, lohnt sich das für uns? Das heißt, ob der produktive Kapitalist das, was er sich ausmalt an Möglichkeiten der künftigen Gewinnmacherei, ob der das überhaupt kann, nicht bloß sich ausmalen, sondern auch tun, hängt ab von den Gewinnerwartungen des Bankkapitals. Nur wenn die ihr Kapital hergeben, kann er seine Zukunftsgemälde realisieren. Was macht aber der Kapitalist, der produziert, wenn er die Zukunftsgemälde macht? Er stellt sich vor, unter welchen Bedingungen kann ich gewissermaßen davon ausgehen, dass eine Investition, die ich jetzt tätige, tatsächlich aufgeht. Der spekuliert. Nicht bloß die Bank spekuliert, auch der spekuliert. Er sagt, wenn ich meine Produktion in Autos oder in Brüben oder was auch immer mache, um 10% erweitere, dann gehe ich davon aus, dann schaffe ich das rentabel, die Erweiterung am Markt unterzubringen. Kann ich davon einen Bankier überzeugen, dass der sagt, stimmt, da gehe ich rein, dir gebe ich das Geld. Kann ihn überzeugen, dann spekulieren schon zwei, nämlich der produktive Kapitalist und der Finanzkapitalist. Der Finanzkapitalist spekuliert auf den Erfolg des Produktiven und der produktive Kapitalist auf seinen eigenen und darauf, dass er der Bank den Kredit, den er jetzt nimmt, lässig zurückzahlen kann und noch was dazu verdient. Das hätte er ja gar nicht genommen. Was macht jetzt aber die Bank? Die Bank sagt, das, was der theoretisch macht in seiner Produktion, in der Vorwegnahme, aber dann praktisch in der Einrichtung der Produktion, der kauft Maschinen, der kauft Arbeitskräfte, bannt also Kapital, Geld in Form von Produktionsmitteln, wenn die mal verwandelt sind in Produktionsmittel, kommt die Geldform nicht mehr anders zurück als durch die erfolgreiche Produktion und Vermarktung. Ansonsten ist die Maschine untauglich, das Geld vergeudet. Das, was der Kapitalist, der Praktische, quasi in Maschinenform macht, ich glaube daran, dass dieses in Maschinen verwandelte Kapital sich rentiert. Das sagt der Finanzkapitalist, das lässt sich doch auch ganz ohne Maschinen machen. Wenn der daran glaubt, dass sein Geschäft sich lohnt, seine Investition sich lohnt, dann glaube ich daran, dass sich das lohnt, wenn ich dem das kreditiere. Dann kann ich aber schauen, ob ich das, was ich glaube, ob ich dafür auch noch andere finde, die mir diesen Kredit, den ich denen gegeben habe, verkaufen, als ist doch schon so gut wie zurückgekommen. Ich glaube daran, glaubst du auch dran. Wenn du mir also den Kredit abkaufst, für welches Geld auch immer, dann habe ich mein Geld zurück und dann hast du ein Wertpapier. Nämlich, der Kredit wird ja daran bedient. Und dann haben wir die Abspaltung, von der gerade die Rede war. Was hat sich da abgespaltet? Nichts hat sich abgespaltet. Das ist alles ineinander verwoben noch. Es hat sich aber doch was abgespaltet, nämlich der dritte Käufer, der der Bank das Papier abgekauft hat, wo draufsteht, seine Kredite lohnen sich. Dem ist es wurscht, was da alles die Bank vorher angetrieben hat. Die Bank wird auch normalerweise keine Papiere auf diesen bestimmten Kredit vergeben. Die wird Papiere auf sich als erfolgreiche Bank ausgeben. Und da muss der andere bloß noch glauben, diese Bank ist vermutlich, glaube ich daran, in der Lage, all die Engagements, die sie eingeht, so erfolgreich zu gestalten, dass man ihr den Erfolg jetzt schon abkaufen kann. Nämlich in mein Vermögen verwandeln. Und dann merkt man, hat sich was abgespalten. Nämlich der dritte, der jetzt im Bunde war, und der vierte und fünfte, die sich weiterverkaufen, denen ist es scheißegal, womit die Bank ursprünglich angefangen hat. Die spekulieren bloß noch auf den Erfolg der Bank. Wenn sie dafür welche finden, andere Kapitalisten, die es glauben, dann ist dieses Papier in andere Papiere verwandeln und so weiter und so fort. Wer es genauer wissen will, Lesetipp, Finanzkapital, Kapitel 2, in Gegenstand 2.09. Habt ihr das da vorne? Bestimmt. Also ansonsten gibt es bestimmt auch mittlerweile als Download, weil wir jetzt überlegt haben, wir geben die Artikel, die vor 2 Jahren erschienen sind, allmählich mal frei. Das heißt also, mal schauen, ob jedenfalls wichtige Artikel davon Wer sich also dafür interessiert, wie das Abspalten und so weiter geht von Finanzkapital, mal diese 30, 40 Seiten lesen und schauen, ob man sich versteht. Wenn es nicht, schreiben an Verlag, an mich, geht auch. Mein Name steht, glaube ich, auf der Einladung drauf, theo.wenske@gegenstand-s.de. Antwort gibt bestimmt, tut sicher. Vielleicht gibt es auch einen Tipp, wo es diskutiert wird. Das wäre also mal ein Angebot, diesen etwas komplexeren Gegenstandpunkt nachzulesen, wie funktioniert eigentlich die Kreditmacht des Finanzkapitals. Damit man vielleicht auch nicht bloß immer so drüber redet, da hat sich was verselbstständigt, sondern weiß, was sich verselbstständigt hat und was nicht. Das wäre vielleicht ein wenig so das letzte Angebot des Abends, bevor sich alle einzeln verblühen. Der Mensch an sich ist unter den Tisch gefallen, lassen wir es unter den Tisch liegen. Es gibt da ganz einfach, wenn es an Menschen liegt, Kapitalist zu sein, dann wundert man sich bloß, dass es da welche gibt, die es keine sind. Sogar, dass die Mehrheit keine sind. Die meisten sind nämlich gar keine Kapitalisten. Kapitalisten sind die absolute Minderheit. Also kann Kapitalist sein und Kapitalist sein wollen, bestimmt nicht ein ursprüngliches Menschen sein. Das andere Argument ist vorhin gekommen. Im Mittelalter haben sie es ganz anders gemacht. Da haben sie an Petit geglaubt, sondern an lieben Gott. Und haben sich darum gestritten, in welcher Form, lieber katholisch, lieber dann evangelisch oder sonst wie, oder was sie immer da für Ketzereien gehabt haben. Noch vorher haben sie geglaubt an die Größe des Römischen Reichs und an die Überlegenheit der Römer über den ganzen Mittelmeerraum. Man merkt, urmenschlich ist der Kapitalismus nicht bloß, wenn man in die Geschichte guckt. Urmenschlich ist er auch dann nicht, wenn man die Gegenwart betrachtet. So wenig Kapitalisten auf der Welt, und das soll eine Menschenqualität schlechthin sein. Unmöglich. Das wäre jetzt mal ein, zwei Mal Schlusswort für heute. Es gibt die Möglichkeit, weiter zu diskutieren, wo. Das ist